machen wir das so. Deswegen sage ich jetzt herzlich willkommen zu Jasmin und Sebastian, aka die Potschi. Sage ich das richtig, ihr beiden?
Ja, das ist richtig. Hallo.
Okay, wunderbar. Ich habe nämlich schon ganz viel von euch gehört und habe immer gedacht, ihr seid zwei Brüder oder so.
Das war
immer so, die Potschis. Ja, ja, ja. Und das waren ja immer so Leute, die sagten, ja Mensch, hier, guck dir mal die Videos an von den Zweien. Das finde ich ganz toll, was die da so machen. Mit denen müsstest du dich mal unterhalten. Und deswegen habe ich euch auch geschrieben, weil ich bin dann so, ich habe immer so Listen, wo ich mir dann so potenzielle Gäste aufschreibe und da standet ihr auch drauf. Und dann habe ich jetzt mal geguckt, weil ich wollte wissen, die Potschis. Und dann stellt sich raus, ihr seid Jasmin und Sebastian. Also von daher nochmal herzlich willkommen hier.
Ja, ja, genau. Wir sind ja, sogar ein Ehepaar, also keine Brüder.
Ah, okay, gut. Ja, stimmt, das habe ich gelesen, dass ihr verheiratet seid und dass ihr dann quasi, aber da greifen wir schon fast vor, dass das quasi Teil eures Starts in die gemeinsamen Jahre ist, ne, was ihr jetzt gerade macht seit vielen Jahren.
Oh, nee, nicht so richtig. Also wir sind seit 13 Jahren zusammen und seit 8 Jahren verheiratet. Aber ja, doch, wir haben schon länger miteinander ausgehalten, sagen wir es mal so.
Okay.
Und ja, doch.
Dann ist wahrscheinlich ist das auch besser, weil man sich da schon ein bisschen besser kennt vorher.
Ne? Auf jeden Fall.
Es gibt ja den Spruch, wer drum kämpfe, wer sich ewig bindet. So, und dass man sich da vorher kennenlernt. Aber, passt auf. Stellt euch doch einfach mal vor, so fangen wir mal am besten an, damit alle jetzt mal mitkriegen, wer ihr jetzt eigentlich seid, bevor ich jetzt noch so viel mehr Falsches erzähle und dann vor allen Dingen auch gleich rein, wie ihr so zum Fahrradfahren gekommen seid. So ein bisschen habe ich gelesen, aber erzählt das doch alles mal. Vielleicht, ja, müsst ihr euch einigen, wer jetzt von euch anfängt. Ansonsten, Jasmin, startet doch mal.
Okay, ja, genau, wir sind Jasmin und Sebastian, die Potschis, und wir sind seit fast 4 Jahren jetzt auf Fahrradreise. Angefangen haben wir in Deutschland im Juli 2020 und sind dann bis nach Griechenland gefahren. Und als wir da nicht mehr weiterkamen, weil natürlich gerade noch Corona aktuell war, haben wir gedacht, gut, drehen wir die Route einfach um und fahren oder beziehungsweise fliegen nach Mexiko und fahren dann von Mexiko bis nach Ushuaia runter. Und dort sind wir tatsächlich jetzt auch angekommen, waren dann noch in der Antarktis mit einem Expeditionsschiff. Genau, und haben jetzt knapp 40.000 Kilometer hinter uns und die Reise ist aber noch lange nicht vorbei.
Sebastian, wie bist du denn eigentlich zum Fahrradfahren gekommen? Oder wie seid ihr überhaupt aufs Fahrradfahren gekommen? Also das muss man ja auch wollen.
Ja, also erstmal hi, ich bin Sebastian, der andere Part von den Potschis. zum Fahrradfahren gekommen. Das ist eigentlich schon immer ein Teil, also bei mir schon immer ein Teil gewesen. Ich bin mit dem Fahrrad die ganzen Jahre immer zur Arbeit gefahren, habe hobbymäßig auch Triathlon gemacht. Und da ist Fahrradfahren ja auch ein großer Teil von. Und halt auch hobbymäßig ein bisschen Mountainbiken und so. Und so kam dann irgendwann bei mir die Idee, ich wollte schon immer die Welt bereisen. Und dann habe ich gedacht, mit dem Fahrrad wäre ganz cool, also schon aus eigener Kraft. Und Jasmin konnte ich dann auch irgendwann überzeugen davon, das doch vielleicht mit dem Fahrrad zu machen. Also eigentlich war die Geschichte, wir saßen kurz vor unserer Hochzeit am Frühstückstisch und ich habe ihr gesagt, ich würde gerne eine Weltreise machen auf dem Fahrrad. Und entweder kommt sie mit und wenn sie keine Lust hat, kann sie mich ja unterwegs ab und zu besuchen. Das war ein bisschen plump gewesen, das fand sie nicht so toll. Und dann war erstmal ein bisschen Funkstille, was das Thema anging. Und dann war ich mit der Arbeit dann auch unterwegs. Und ein paar Wochen, und wo ich dann wiederkam, hat sie dann gesagt, ja, findet sie gut, hat sich mit den Gedanken angefreundet, können wir zusammen machen. Und so kam es dann halt, dass wir dann losgefahren sind.
Das klingt jetzt sehr komprimiert. Also einmal Respekt, ja, dass du sagst, du pass mal auf, ich weiß, wir heiraten, aber ich mache dann übrigens eine Radtour durch die Welt. Und wenn du Lust hast, komm mit, wenn nicht, na ja.
Also, ich habe gedacht, ich spiele mit offenen Karten und das sagt das vor der Hochzeit noch.
Ja, das ist immer eine gute Idee, das stimmt. Aber jetzt mal, Jasmin, was war denn dabei, also was hat dich denn dazu bewogen, dann zu sagen, ja, okay, lass das mal machen, weil du hattest gerade gesagt auch, Sebastian, warst beruflich unterwegs, das heißt also, ihr standet ja auch quasi in Lohn und Brot und das, was ihr da jetzt macht, das braucht ja ein bisschen Vorbereitung und also ihr habt ja quasi auch das Leben in Deutschland erstmal so weit dann auch aufgegeben für eine ganze Weile. Ne? Das sind ja fundamentale Entscheidungen. Was hat dich dazu gebracht, Jasmin?
Also irgendwie habe ich mir gedacht, gut, es gibt ja wahrscheinlich noch andere Leute, die Radreisen machen. Und dann habe ich einfach mal bei YouTube geguckt, ob ich Videos finde von anderen, die mit dem Fahrrad um die Welt fahren. Und habe tatsächlich auch ein paar gefunden. Gab natürlich zu der Zeit nicht so viele, aber ein paar habe ich gefunden halt. Und dann habe ich mir gedacht, ach, wenn die anderen das können, dann kann ich das doch auch. Weil unsere Urlauber halt immer daraus bestanden haben, irgendwie im Schnee durch Norwegen zu stapfen, wo andere davon abraten, im Februar halt irgendwie eine Schneeschuhtour durch Norwegen zu machen. Und so haben eigentlich immer unsere Urlaube ausgesehen. Und man hat das auch immer gut durchgestanden. Es hat Spaß gemacht. Da habe ich gedacht, gut, dann kann ich auch mit dem Fahrrad um die Welt fahren. Also warum soll man das nicht einfach ausprobieren? Ja, und dann haben wir uns entschieden, dass wir halt alles verkaufen und die Jobs kündigen und dann einfach losdüsen. Also einfach den ersten Schritt zu machen, ist meistens das Schwierige. Aber wenn man dann erstmal unterwegs ist, dann macht es richtig Spaß.
War das schwer für euch, so diese Entscheidung zu treffen und dann quasi auch so die soziale Sicherheit aufzugeben? Weil das ist, ich frage deshalb, weil man hört das ja sehr oft dann auch in Vorträgen oder jetzt gerade auch im Gespräch mit euch, ne? So, und wenn man jetzt so von außen drauf gesagt, man sich, Moment mal, das ist ja schon ein fundamentaler Schritt, den man da geht. Mhm. War das so einfach oder war dann auch so ein bisschen nachts wach werden auf einmal und sich sagen, oh Gott, was haben wir hier eigentlich angezettelt?
Also ich muss sagen, bei mir war das so, man kriegt das ja von klein auf eigentlich immer so mit, dass man einen Job hat und eine Wohnung hat und irgendwie so sein festes Umfeld hat. Und dann so darüber nachzudenken, dass man irgendwie alles komplett stehen und liegen lässt und weggeht, war irgendwie komisch. Aber dadurch, dass wir wegen Bastis Arbeit damals von Leverkusen nach Eckernförde gezogen sind und die Familie demnach dann auch knapp 600 Kilometer weg war, über 9 Jahre, war das irgendwie dann gar nicht so schwer, dieser Schritt, weil man dann dachte, okay, ob ich jetzt in irgendeinem anderen Land bin oder halt 600 Kilometer in Deutschland entfernt von der Familie wohne, war das jetzt nicht so schlimm. Aber schon zu wissen, dass man irgendwie alles abgibt und einfach gar nichts mehr hat, ist irgendwie am Anfang komisch, aber auch irgendwie befreiend, wenn man so nach und nach alles verkauft, was man besitzt und dann am Ende nur noch 2, 3 Kartons hat, ist das schon irgendwie befreiend. Muss ich schon sagen, ja.
Wie bereitet man so eine Reise vor? Also das eine ist ja dann eine Idee, ne? Sebastian, du hattest vielleicht schon eine Idee, konkreter so, wenn du schon quasi gesagt hast, du komm gerne mit, wenn du möchtest, Jasmin. Also wie bereitet man das vor? Also wie kann ich mir das vorstellen? Wie lange habt ihr darüber nachgedacht und dann auch, warum welche Route erstmal geplant war?
Ja, also der Gedanke, um die Welt irgendwann zu reisen und dann speziell auch mit dem Fahrrad, hatte ich schon lange Zeit im Kopf gehabt und es ist halt dann immer konkreter geworden. Man hat sich halt einfach nur so überlegt, durch welche Länder man gerne reisen möchte und sowas. Und dann habe ich es ja Jasmin vorgeschlagen und dann haben wir ja den Entschluss gefasst, dass wir dann los wollen. Das war 2016, aber bei mir auf der Arbeit lief mein Vertrag noch bis Juni 2020. Vorher konnte ich nicht raus. Und dann haben wir gesagt, gut, dann nutzen wir diese Zeit, um alles vorzubereiten, also genau eine Route zu planen, die man im Endeffekt ja sowieso nie so fährt, aber halt sich so Gedanken gemacht, so okay, was möchte man gerne sehen, welche Länder wären das dann, wie macht die Route Sinn, da auch zu fahren, dass es also auch Sinn ist, sodass man nicht ganz halt kreuz und quer einfach nur irgendwie auch hin und her fliegt oder, sondern am Stück das fahren kann. Und dann haben wir die Zeit halt genutzt, um uns halt eine Route rauszusuchen, zu recherchieren, wie das alles mit drumherum ist. Wie sieht das aus mit der Finanzierung? Wie sieht das aus mit Krankenversicherung? Wie sieht das aus mit den Jobs halt? Möchte man seine Wohnung behalten oder aufgeben? Will man die Sachen bei Freunden unterstellen, also sein Hab und Gut, oder einfach alles loswerden, um quasi die Reisekasse auch aufzufüllen und einfach sich davon zu trennen? Und das war so ein schleichender Prozess dann halt. Eins hat zum anderen geführt. Und irgendwann war der Tag X und wir hatten halt nur noch unsere Fahrräder. Und dann ging es halt einfach los.
Also wirklich leere Wohnung, ihr hattet eigentlich alles, was ihr hattet, dann an den Fahrrädern und dann vielleicht noch einen Karton irgendwo bei Freunden untergeschoben und ab ging's. Von Eckernförde aus oder wie seid ihr gestartet?
Also genau, wir hatten dann nur noch unsere Fahrräder und das Equipment, was wir mitnehmen und 2 Kartons hatten wir noch, also die einfachen Umzugkartons, wo halt so private Sachen wie Fotoalben und so ein paar Andenken drin sind. Die stehen halt dann bei meiner Mama, haben wir die untergestellt, da durften wir so unterstellen. Und genau, und dann sind wir halt dann einfach los. Ja, Jasmin, willst du noch was dazu sagen?
Ja, wir sind nicht in Eckernförde gestartet, sondern in Leverkusen und sind im
Okay.
Endeffekt von Bastis Mama aus losgefahren mit den Fahrrädern. Also haben auch noch mal eine Abschiedsfeier gehabt, eine schöne mit
Ja.
allen Leuten und die war dann feuchtfröhlich, dass wir tatsächlich einen Tag später erst los konnten, weil Basti im Dilemma war, kann man sagen. Und ja, dann sind wir von da aus von zu Hause losgefahren und wussten, okay, jetzt sind wir echt unterwegs. Und das war echt ein komisches Gefühl, zu wissen, dass jetzt der Tag gekommen ist, wo man 4 Jahre darauf gewartet hat, dass man dann losfährt und ja, gefühlt nicht mehr zurückkommt. So war ja der Plan am Anfang.
Ja.
Ja, doch. War schön.
Die Route, du hattest ja am Anfang gesagt, ja, dann kam so Corona so ein bisschen dazwischen und dann musstet ihr umplanen. Die Route, die ihr am Anfang geplant hattet, wie sah die aus, damit wir da ungefähr eine Vorstellung haben, vor allen Dingen auch, wie sich das jetzt alles anschließt wieder, ne?
Ja, also der eigentliche Plan war halt, wie Jasmin schon sagte, in Leichlingen, Deutschland zu starten und dann immer Richtung Osten zu fahren, halt nach Asien und dann weiter nach Australien und dann Nord-Südamerika und zum Abschluss dann Afrika. Und also so war der eigentliche Plan damals gewesen. Und dann fing ja zu Anfang 2020 das mit Corona an und wir hatten aber dann schon unsere Jobs gekündigt und die Wohnung gekündigt und dann haben wir gesagt, okay, entweder fahren wir jetzt los oder wir müssen jetzt nochmal komplett anfangen, wieder alles rückgängig zu machen irgendwie. Und dann haben wir gesagt, ja komm, wir fahren jetzt los, wir haben den Schritt jetzt gewagt. Und dann sind wir auch tatsächlich bis Griechenland gekommen. Also war kein Problem zu der Zeit durch Europa zu reisen. Und in Griechenland war aber dann Schluss, weil die Grenze nach Asien weiter in die Türkei war dicht. Man konnte nicht
Genau.
einreisen. Da war dann das große Problem. Und da haben wir erstmal gedacht, so, okay, wir warten jetzt mal ab, weil es immer wieder hieß dann, okay, jetzt gehen langsam das mit den Impfungen los. Die Grenzen könnten demnächst wieder aufmachen. Und da hatten wir das Glück, meine Großeltern leben in Griechenland, in der Nähe zur Türkei, an Halkidiki. Und da haben wir gesagt, gut, wir warten da jetzt erstmal ab. Und dann haben wir da halt leider ein paar Monate verbracht, weil sich das ja sehr hingezogen hat, das ganze Thema. Und dann war halt für uns irgendwann erkennbar, okay, das wird jetzt in den nächsten halben Jahr auch nichts werden, dass die Grenze nach Asien aufmacht und die Lage sich entspannt. Und dann haben wir halt angefangen, uns eine Alternative zu überlegen und halt recherchiert, wo wäre jetzt Reisen möglich oder Reise unterbrechen und erstmal wieder nach Deutschland arbeiten. Und dann haben wir entdeckt, dass halt Zentral- und Südamerika das ein bisschen entspannter momentan ist mit der Lage. Und dann hat man halt gedacht, also mehr recherchiert darüber und dann den Schluss gefasst, okay, guter Startpunkt ist Mexiko. USA wollten wir eigentlich starten, in Alaska, aber das war zu dem Zeitpunkt halt auch noch nicht möglich, die Einreise in die USA. Und dann haben wir gesagt, gut, Mexiko ist ein guter Startpunkt, weil danach ganz Zentralamerika erstmal noch die Grenzen offen sind und das sehr entspannt sein soll auch. Also wir haben viel recherchiert. Und so kam es dann, als wir dann Griechenland und Europa verlassen haben und dann nach Mexiko geflogen sind. Und dann haben wir unsere Route theoretisch eigentlich nur umgedreht. Dann war es halt jetzt nicht mehr ganz halt Richtung Osten fahren, sondern ganz halt Richtung Westen fahren.
Ja.
Und dann war unser Entschluss, okay, wir starten jetzt hier in Mexico City und fahren runter bis nach Ushuaia. Also ganz Zentral- und Südamerika. Und dann zum Abschluss dann nochmal in die Antarktis. Und das haben wir auch jetzt abgeschlossen, dieses Kapitel.
Ja, habe ich schon gesehen. Ich hab auch gleich Fragen. Meine erste Frage, die sich da so anschließt, ist Mexiko und dann südlich von Mexiko, bis man quasi nach Südamerika kommt, so dieser ganze mittelamerikanische Bereich. Da hört man ja immer wieder, dass es zwar auf der einen Seite fantastisch sein soll, aber auf der anderen Seite auch aus Sicherheitsgründen vielleicht problematisch. Wie habt ihr das wahrgenommen? Wie seid ihr da gefahren? Was habt ihr erlebt?
Also wir sind von Mexiko nach Belize, nach Guatemala gefahren und dann durch El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica und Panama. Erstmal so, um auf Zentralamerika ja, drauf zu sprechen, sage ich mal. Und da war das so, dass am Anfang alle wirklich gesagt haben, oh nee, ihr könnt da doch nicht hin, das ist viel zu gefährlich. Und man hat ständig nur Schlechtes gelesen und so. Und wir haben halt gedacht, okay, komm, lass einfach losfahren. Man wird schon, wie soll ich sagen, man wird schon an nicht, also an keine schlechten Leute geraten, sagen wir es mal so. Weil wenn man mit Freude und so auf die Leute zugeht, habe ich immer das Gefühl, dass sie dann auch auf jeden Fall freundlich zu einem zurück sind. Und wir haben wirklich nirgendwo in irgendeinem Land was Schlechtes erlebt. Also wir können nicht von einer negativen Situation sprechen. Wir haben uns da super wohl gefühlt in den Ländern, deswegen wir können definitiv jedem empfehlen, da durchzufahren. Also wirklich.
Habt ihr eigentlich in Vorbereitung dieser Tour, also habt ihr da in Griechenland dann wahrscheinlich ein bisschen mehr Zeit gehabt, habt ihr euch da Spanisch angeeignet dann? Oder wie habt ihr das mit Sprachen gemacht? Oder ist es Englisch und als universelles Kommunikationsmittel neben Händen und Füßen?
Also Englisch war kein Problem.
Mhm.
Also dass wir schon vorkonnten. Wir haben dann angefangen, einen Spanischkurs auch noch zu machen. So ein Crash-Spanischkurs. Der hat auch ganz gut geholfen für den Einstieg. Aber vor Ort lernt man halt dann doch besser. Also wir haben dann unterwegs quasi einfach gelernt, die Sprache.
Ja, stimmt.
Weil Englisch ist halt Mexiko noch relativ weit verbreitet, aber nach Mexiko, Ausnahme ist Belize. Belize ist Amtssprache auch Englisch, das war dann einfach. Mhm. Aber alles sonst in Zentralamerika ist halt reines Spanisch oder halt Maya. Mhm. Und Südamerika ist da auch nicht groß anders. Also da ist man gezwungen, dann auch die Sprache dann zu lernen. Mhm. Aber das kommt automatisch auf der Reise. Man lernt immer mehr die Vokabeln. Man redet ja auch mit den Leuten meistens immer das Gleiche, weil die meisten Leute auch die gleichen Fragen haben.
Mhm. Wenn ihr auf diesen Abschnitt da eurer Reise schaut, was wären da so ein Tipp für andere, die da auch quasi durchradeln möchten? So aus Radlerperspektive.
Aus Radlerperspektive. Man muss sich auf viel Verkehr einstellen. Mexiko ist noch einfach zu radeln. Es gibt viele Nebenstraßen, kleine Wege, Pfade, ähnlich so wie Feldwege in Deutschland. Die kann man da gut fahren, aber in Zentralamerika selber, also ab Guatemala bis Panama, wird es schwierig. Da ist halt oft, weil da halt auch sehr viel dichter Dschungel ist, hat man oft die Hauptstraße A oder Hauptstraße B zur Auswahl. Deswegen, da ist immer abseits der Pfade zu fahren manchmal ein bisschen tricky. Gerade wenn dann Regenzeit ist, weil dann alles Mögliche, also teilweise sehr viele Flächen überflutet sind, da muss man halt dann aufpassen, wo man sein Zelt aufstellt. Aber wegen der Gefahr, Sicherheitslage oder Gefahr oder sowas, muss man sich eigentlich nicht groß Gedanken machen. Klar, man sollte die ganz normalen, auf sein Bauchgefühl halt einfach hören. Und halt vorher vielleicht ein bisschen recherchieren, okay, welche Ecken sollte man tendenziell schon mal meiden, wovor auch immer gewarnt wird. Also jetzt nicht zum Beispiel in die Großstädte in irgendwelche Slums reinfahren. Aber sonst ist
wenn man es umgehen kann,
ne? Genau, wenn man es umgehen kann. Aber sonst ist Zentralamerika eine schöne Ecke zum Radreisen. Die Leute sind sehr gastfreundlich, sehr interessiert, gerade als Radfahrer, weil da auch viele Radbegeisterte leben. Wir haben viele mexikanische Radreisen sogar getroffen. Da gibt es auch eine große Community, die sich gegenseitig unterstützt und so. Also Zentralamerika ist eine tolle Ecke zum Radreisen.
Ah, interessant, sehr schön. Der Sprung dann auf den südamerikanischen Kontinent, wie habt ihr den mit einer Fähre gemacht? Ich glaube, da gibt es nach Kolumbien rüber, muss man eine Fähre nehmen, ne? Oder wie war das da? Da kam man doch nicht direkt auf dem Landweg weiter, oder?
Genau, einen offiziellen Landweg gibt es nicht zwischen Zentral, also zwischen Panama und Kolumbien und Südamerika. Da ist Darien Gate. Da ist halt einfach nur Dschungel und da gibt es keine Verbindungsstraßen. Man kann nur illegal über die Grenze, was ich halt aber niemals empfehlen würde.
Ja.
Man hat zwei Möglichkeiten. Man kann von Panama, also Fähren gibt es nicht, aber man kann bei Segelschiffen, bei Privatleuten anheuern, dass sie einen mit rübernehmen nach Kolumbien. Da gibt es halt auch dann gewisse WhatsApp-Gruppen und Telegram-Gruppen und sowas, wo man sich dann miteinander mit den Leuten verständigt. Und dann kann man entweder die Ost- oder die Westpassage wählen, also entweder über die Karibikseite oder über die Pazifikseite. Oder die andere Option ist halt Fliegen. Ist halt die schnellere und günstigere Alternative und sichere. Mit dem Schiff ist man in der Regel zwischen 3 und 4 Tage unterwegs und es kostet ab $400 aufwärts.
Okay.
Und den Flug kriegst du in der Regel für noch nicht mal ganz $100 mit Fahrrad. Und du bist in 2 Stunden da.
Wahnsinn.
Und für uns, wir haben damals das Flugzeug gewählt.
Also ich hätte wahrscheinlich, ich habe gerade drüber nachgedacht, was ich gewählt hätte, wenn es jetzt um die Schiffe geht, ja, ob man Pazifik oder Karibik, ich hätte, glaube ich, Karibik genommen. Aber es ist natürlich immer die Frage, dann sitzt du da 4 Tage mit jemandem auf dem Boot, das kann ja auch, dann manchmal auch, ja, sitzt dann so ganz eng, ohne weiteren Raum zwischen einem, wenn dann das Zwischenmenschliche nicht funktioniert, dann ist es natürlich auch doof, ne?
Dann bist du vielleicht noch seekrank und dann ist vorbei.
Ja, gut, dann gehen die Tage schnell vorbei. Ne? Also von daher.
Es ist auf jeden Fall, denke ich mal, ein Abenteuer. Also es ist auf jeden Fall abenteuerreicher, als wenn man natürlich fliegt. Für uns war damals das Problem, wir haben unsere Fahrräder, mit denen wir in Deutschland gestartet sind. In Panama war Schluss. Mein Fahrrad war defekt gewesen. Also ich hatte einen Rahmenbruch das zweite Mal und mein Getriebe war auch also komplett Totalschaden. Und da war für uns auch, irgendwann haben wir gesagt, okay, wir brauchen neue Räder. Und das, weil wir eh von Panama City aus fliegen mussten, haben wir gesagt, okay, wir machen einen Kurztrip nach Deutschland. Also wir sind von Panama Stadt kurz nach Deutschland geflogen, waren knapp, ein bisschen weniger als 2 Wochen in Deutschland, haben uns neue Fahrräder organisiert und sind dann direkt nach Kolumbien. Deswegen war das für uns okay, gut. Das Fahrrad ist eigentlich zum richtigen Zeitpunkt, sagen wir so, defekt gegangen, dass wir das austauschen konnten.
Das hatte ich auch schon gesehen, da reden wir gleich drüber. Ich dachte, weißt du, wir machen erstmal so, erzählen erstmal so ein bisschen über eure Reise und dann können wir gerne natürlich über Fahrrad und Ausrüstung und sowas auch sprechen. Und dann Kolumbien, wie hat eure Route ist dann, also wie ist das dann so weitergegangen? Ich habe natürlich schon sehr viel gesehen, ich kann mir das so ungefähr vorstellen. Ich habe auch eine Frage bekommen zum Salzsee, ja. was ihr da so veranstaltet. Erzählt mal, so von Kolumbien aus, was haben wir jetzt eigentlich, nur mal kurz von der zeitlichen Vorstellung her, ne? Also ihr wart, wann seid ihr in Mexiko quasi gelandet und losgefahren und wann seid ihr nach Kolumbien gekommen, damit man ungefähr weiß, wie lange ihr schon unterwegs wart?
Wir sind im Oktober 2021 nach Mexiko geflogen und sind im September 2022 nach Kolumbien geflogen. Also wir haben ein Jahr gebraucht von Mexiko bis nach Panama. Genau, und sind dann im Oktober 2022 knapp losgefahren, runter nach Ushuaia. Genau.
Wenn ihr unterwegs seid, so tagsüber, dann auch gemütlich, ne? So, ihr guckt euch viel an, ihr lasst euch treiben oder habt ihr so einen konkreten Zeitplan eigentlich schon so? Ich weiß nicht, es hängt ja manchmal auch von der Dauer von Visa ab. Da kenne ich mich aber in Mittelamerika überhaupt nicht aus, wie das ist, ob es dann Druck gibt, dass man ab einer gewissen Zeit wieder raus muss oder so. Oder wie seid ihr quasi unterwegs? Wie tourt ihr so?
Also wir gehen das eigentlich ganz entspannt an, weil wir sagen, wenn wir die Länder bereisen, wollen wir auch was in den Ländern erleben. Deswegen, wir rasen nicht einfach durch, wir sagen dann, wir wollen uns dann was angucken. Klar, wie lange du dich im Land aufhalten darfst, gibt natürlich das Visa vor. Zentral- und Südamerika ist mit einem deutschen Pass sehr entspannt. Du kriegst halt Visa on Arrival für 3 Monate, immer. Das ist ganz entspannt, kommst halt an der Grenze an und sagst, hi, hier bin ich. Dann fragen die, wie lange möchtest du bleiben? Dann sag ich, ja, das ganze Visa gerne ausnutzen, 3 Monate, und dann kriegst du deinen Stempel. Das ist sehr unkompliziert. Mexiko zum Beispiel darf man sich bis zu 6 Monate aufhalten. Deswegen waren wir 5 Monate alleine nur in Mexiko unterwegs. Und dann ist halt immer so ein bisschen, je nachdem, wo man langkommt, dann ist halt natürlich an dem Tag viel zu sehen, dann fährt man natürlich ein bisschen weniger. Ist halt einfach eine Etappe, wo nicht ganz so viel zu sehen ist, sondern halt einfach nur Dschungel und links und rechts ist einfach nur alles grün, dann ist man natürlich ein bisschen schneller unterwegs. Ja. Aber eine zeitlichen Vorgabe von wegen, wir müssen an Datum X da und da sein, das versuchen wir immer möglichst zu vermeiden, um einfach die Reise in vollen Zügen zu genießen und halt auch flexibel zu entscheiden, wo man denn noch einen Extraschlenker machen will oder sowas.
Ja. Und dann September, sagtest du, Jasmin, 22 seid ihr dann nach Kolumbien reingefahren.
Genau, ja.
Und wie ging dann so, also in Kolumbien, wie seid ihr dann so weiter geradelt? Ne, ihr fahrt ja September, ach nee, ihr fahrt ja in den Sommer rein dann, ne? In den südamerikanischen Sommer sozusagen.
Genau, wir sind von Kolumbien, von, was? Ja. Möchtest du das sagen?
Red du.
Wir sind von Kolumbien tatsächlich vom Norden bis ganz in den Süden einmal quer durchgefahren und genau, dann ging es nach Ecuador. Da haben wir ein paar Abstecher gemacht zu den Vulkanen, weil uns ist es halt immer wichtig, dass wir uns alles, was in der Ecke in dem Land zu sehen ist, uns auch anschauen. Also nicht einfach, sage ich mal, nur durchfahren, dass man irgendwo nur ankommen möchte, sondern auch wirklich sich anguckt, was es dort gibt. Weil wenn ich schon mal da bin, dann möchte ich halt wirklich auch was erleben und was sehen. Genau, und dann sind wir durch Ecuador durch, sind vorher noch in den Amazonas-Dschungel. Dort haben wir eine Tour gemacht, das war ziemlich cool. Und dann ging es nach Peru. Da haben wir uns tatsächlich auch wirklich bis auf 3 Tage komplett, haben wir das Ganze die ganze Zeit ausgenutzt, wo wir uns in Peru aufhalten durften, also 3 Monate. Und dann ging es nach Bolivien rein. Genau, und da waren wir dann tatsächlich im Winter in der Hochebene. Es war ziemlich kalt. Ja, und dann nach Chile durch die Atacama-Wüste. Da war es wieder ganz schön warm. Und dann den ganzen Weg runter, erstmal ein ganzes Stück durch Chile und dann rüber nach Argentinien bis nach Ushuaia. Also,
da sind ja ganz viele 1000 Kilometer dazwischen. In der Salzwüste. Das war ja, glaube ich, in Bolivien, ne? wo ihr auch diese berühmten Bilder gemacht habt, weil ich da nämlich eine Frage dazu bekommen habe, wo ihr euch nackig mit den Rädern hingestellt habt. Das war Bolivien, ja. Oder?
Das ja, war genau. Genau, das ist die Sala de Uyuni in Bolivien.
Genau, da muss man mal erläutern, da gab es nämlich eine Frage, muss man sich nackt machen auf dem Salz? So, ich glaube, wir wissen, ja, muss man, weil es ein, wie sagt man, das ist ein Ritual, ne, wenn man da durchfährt, oder?
Genau, das ist so ein Radfahrer-Ding irgendwie. Jeder Radreisende, der durch die Sala fährt, macht grundsätzlich ein Nackedei-Video. Ein Nackedei-Foto, weil...
Ihr habt auch ein Video gemacht.
Ja, auf Video. Es hat irgendwann, ich weiß gar nicht wann und wer das war, irgendwann hat er mit einer angefangen und es ist anscheinend so gut angekommen, es macht halt jeder nach. Es ist einfach eine Tradition, eine witzige Tradition geworden.
Ja, und man spielt mit Perspektiven, ne? Dass man irgendwie sein Fahrrad ganz weit hinterstellt und vorne irgendwie so die Hand hinhält und so, habe ich auch schon ganz viel gesehen, ne? Dass die so
ja,
mit Perspektiven spielen auf dieser Ebene.
Da kann man ganz viel machen. Da gibt's immer wieder neue Ideen, die irgendeiner macht, wo man sich denkt, oh, okay, das ist echt lustig. Die Distanz und alles gibt's halt daher. Mhm. Man hat halt 160 Kilometer einfach nur diese flache Salzebene um sich herum. Und es ist halt eine super Kulisse, um irgendein Spökes zu machen.
Ich hatte da den Eindruck, dass es kalt war. Stimmte das oder war das falsch? Also ich weiß nur, du, Jasmin, du hattest ja dein ganzes Gesicht auch abgedeckt wegen der Sonne. Ne? Du hast da auch sehr schnell Sonnenbrand bekommen, das durch die Salzreflexion. Das hattest du da zumindest auch in dem Video erzählt. War es da jetzt schon kalt? Weil ich meine, ihr hattet da auch noch erzählt, ihr habt doch dort auch gezeltet auf dem See und da war irgendwas gefroren dann. Irgendwelche Eiswürfel waren da im Spiel.
Ach so, ja, doch, es war sehr, sehr kalt in der Salzwüste. Dadurch, dass man den weißen Boden hat, hatte man keine Wärme von unten. Also es war wirklich, als würdest du auf Eis fahren von der Temperatur her. Es war eh schon kalt, aber in der Salzwüste noch mehr, würde ich sagen. Also sobald wir auf Salz gefahren sind, hat man schon gemerkt, dass es deutlich an den Temperaturen weiter runtergegangen ist. Und genau, das mit den Eiswürfeln, das war natürlich, weil man dann immer eingefrorenes Wasser hatte. Also das ist gar nicht aufgetaut über den Tag und man hat wirklich Eiswürfel durch die Gegend gefahren, weil es so unfassbar kalt war. Ja.
Also trotz der intensiven Sonneneinstrahlung, was hattet ihr da für Temperaturen dann unter, also um die 0 Grad so oder durch den Wind halt sehr, sehr kalt oder wie?
Also tagsüber war immer so ein Schnitt so zwischen 0 bis 3 Grad. Und so, und halt eisiger Wind von den Bergen her. Aber sobald die Sonne unterging, ist das Thermometer dann schnell auf seine minus 16, minus 20 Grad gefallen. Boah. Also nachts war klirrend kalt.
Ja. Aber ihr hattet die richtige Ausrüstung mit, ne?
Ja, wir sind auf alles vorbereitet. Also wir hatten zu der Tour halt alles dabei für Sommer. Genauso wie für Winter. Wir waren also ausgestattet. Also muss man auch bei den Temperaturen ist das dann, kann das schnell nachts dann auch ja lebensgefährlich werden, wenn man da den falschen Schlafsack gewählt hat oder so.
Und dann dort nackig rumturnen, das ist doch kalt.
Ja, man beeilt sich. Man beeilt sich und beißt die Zähne zusammen. Okay.
wenn man da über diese große Salzebene fährt, wie ist das da mit dem Fahrrad zu fahren? Ist das hart, eher so wie Asphalt oder so leichter Schotter oder ist das ein bisschen schwammig? Gibt es da auch so feuchte Bereiche, wo man ein bisschen aufpassen muss?
Also wir waren ja zur Trockenzeit da, deswegen war halt keine überschwemmten Gebiete da, weil das ist in der Regenzeit halt dann, dass ja auch teilweise dann da eine Handbreite unter Wasser steht, der ganze Salzsee. Wie gesagt, wir waren in der Trockenzeit und um das am besten zu vergleichen, als wenn man über eine Schotterstrecke fährt, wenn es vorher geschneit hat und das dann halt durch die Kälte am Morgen gefroren ist zu Eis.
Ah, okay.
Dieser frische Tau, der dann gefriert, dieses Knirschen, das so ist das, wenn man da in der Salzwüste fährt.
Okay. Und wenn man sich da dann einen Schlafplatz sucht, ne, also da fahren ja auch Autos durch. Wie, also da guckt man dann halt, wo sind die Autospuren, wo sie am meisten langfahren oder ist das eigentlich immer risikobehaftet, wenn du da dann dein Zelt hinstellst, kann ja dann doch also noch jemand kommen.
Es gibt so Haupttracks, die halt jedes Jahr immer genutzt werden von den Guides, die halt da langfahren und so und die Spuren sieht man auch eindeutig. Die sind auch in Karten extra eingetragen, dass die Leute nur da fahren sollen. Deswegen, wenn man sich davon fernhält, dann ist das eigentlich kein Problem. Also zu der Zeit, wo wir da waren, war jetzt, wie gesagt, auch Winter und da war nicht so viel an Tourismus. Da sind auch nicht viele Autos dann unterwegs gewesen. Und wenn man sieht, sie ja schon Kilometer weit kommen.
Ja, es sei denn, man schläft, ne?
Ja.
Dann kannst du nichts mehr machen. Gut, das hatte ich mich nur gefragt, weil ich kannte das jetzt aus der Wüste so, dass man da halt gucken muss, ne, wo sind die Tracks, wo sollte, also dass man sich da am besten nicht irgendwo hinpackt mit dem Zelt, wenn da irgendwo in der Nähe Autospuren sind oder so, weil die nachts halt auch da durchheizen und nicht besonders gucken oder das Licht halt auch nicht besonders ist, deswegen.
Ja, ist genau das Gleiche.
So, und dann von Bolivien aus nach Peru rein. Seid ihr da auch irgendwo mal wandern gewesen in den Bergen? Also gerade Peru soll ja, was so Bergtouren angeht, recht schön sein. Oder hattet ihr euch dann entschieden, ich weiß ja natürlich jetzt nicht, die Temperaturen werden ja dann, also irgendwann ist es dann auch nervig, wenn es immer kalt ist. Seid ihr dann runtergefahren, eher tiefer an die Küste, dass es ein bisschen wärmer wird?
Also wir waren erst in Peru, dann kam Bolivien.
Ja, ach stimmt, genau. Ja. Aber da war es ja auch schon kalt, oder?
Da ging es dann auf den Winter langsam zu. Also an der Küste, okay. Wir sind erst das erste Stück durch die nördliche Wüstenregion von Peru gefahren. Da waren halt Temperaturen 40 Grad plus. Sobald man aber dann in die Anden hoch abgebogen ist, dann geht's super schnell hoch. Also da ist man halt von 2 Tagen fahren bis auf über 4000 Meter. Da ist es dann deutlich kühler, aber da waren es halt dann noch sowas um die 15 Grad und nachts so um die 10 Grad oder manchmal auch ein bisschen Frost, halt so. Das war halt so im Herbst denn. Aber ja, in Peru waren wir sehr viel auch wandern, weil die Berglandschaft ist einfach atemberaubend schön. Also klar, die Klassiker, die Rainbow Mountains haben uns angeguckt, Machu Picchu natürlich. Dann haben wir auch noch die, das ist ein Geheimtipp jetzt zum Beispiel, die
Paya Pucci. Ja, jetzt nicht mehr.
Die Rainbow Mountains 2, also es ist Paya Punchu. Okay. Das ist in der Nähe von in der Nähe von Cusco. Das sind auch Rainbow Mountains, aber touristisch kein bisschen erschlossen. Und da sind wir auch dann hoch und wir waren halt komplett alleine da. Das war halt echt, echt schön.
Mit der Höhe seid ihr klargekommen oder gab es da Akklimatisierungsprobleme?
Nö, mit der Höhe sind wir richtig gut klargekommen tatsächlich, weil man halt langsam mit dem Fahrrad hochfährt. Und sich dann auch wirklich langsam dran gewöhnen kann. Und ich zum Beispiel habe Asthma und merke in der Höhe wirklich gar keinen Unterschied. Also wenn du wirklich langsam rauffährst und da oben dich wochenlang aufhältst, merkst du wirklich keinen Unterschied. Also ich persönlich nicht.
Weil du das gerade sagst, das ist eigentlich Spray weltweit verfügbar oder hast du eine extra Tasche mit?
Ich hatte am Anfang tatsächlich Spray dabei und irgendwann brauchte ich das gar nicht mehr. Irgendwie, glaube ich, durch das ganze Fahrradfahren hat man sich da so dran gewöhnt. Also wirklich, ich brauchte es nicht mehr. Ich konnte fahren, ohne dass ich irgendwie mal einen Asthmaanfall hatte. Aber wenn ich Treppen steige, dann ist vorbei.
Okay. Ja, wahrscheinlich einmal hinter so einem schönen Diesel, ordentlich einatmen, berghoch und dann hast du, glaube ich, legt sich alles rüber. So, dann hat der ganze Schleim. In Machu Picchu ist das so überlaufen, würdet ihr sagen? Also ich meine, Sehenswürdigkeiten haben ja auch immer einen Grund, ne? So, weil sie tatsächlich sehenswert wert sind. Aber war das sehr überlaufen, als ihr dort wart? Oder wie muss man sich also das vorstellen?
Also wo wir jetzt da waren in Peru bei Machu Picchu, hatten wir echt Glück, weil da waren ja bis vor kurzem noch die ganzen Proteste gewesen. Und das hat halt viele Touristen abgeschreckt. Oder weil auch viele Tourenanbieter dann ihre Touren abgesagt haben aus Grund der Sicherheitslage. Vor Ort war es eigentlich ziemlich entspannt. Wir haben davon nicht wirklich so viel mitbekommen, aber es richtet sich auch noch nicht gegen Touristen. Nur eine Zeit lang war zum Beispiel auch Machu Picchu deswegen gesperrt, weil die halt da demonstriert haben und keine Touristen raufgelassen haben, um quasi die Regierung halt unter Druck zu setzen. Dann wurde es aber wieder freigegeben, also haben gesagt, okay, wir fangen das jetzt wieder an. Und unser Glück war natürlich, dass viele davon dann abgesehen haben, okay, ich warte jetzt erstmal ab, ob ich da wirklich hinreisen will. Deswegen war zu dem Zeitpunkt, wo wir da waren, ist in Anführungszeichen leer. Weil wenn man so im Internet guckt, es werden halt pro Tag, sind das glaube ich 4.500 Tickets, die verkauft werden für Machu Picchu. Also es gibt da sogar Regelungen, weil das sonst zu überlaufen ist. Und am Tag, wo wir da waren, waren es vielleicht ein paar hundert Leute. Also wir hatten wirklich Glück, was das anging. Weil sonst ist das gerade Machu Picchu der Hotspot überhaupt in Peru.
Ja, eben. Okay, gut. Aber jetzt wieder geografisch richtig Chile. Und dann sagtest du so, Jasmin, du bist da einfach so durch Chile durch und dann warst du auf einmal schon in Argentinien. Wie seid ihr denn in Chile? Seid ihr die Carretera Austral dann gefahren? Runter nach Argentinien oder auf der anderen Andenseite dann?
wir sind tatsächlich ein Stück auf der Carretera Austral gefahren und haben uns dann irgendwann dazu entschieden, okay, komm, wir wechseln rüber auf die argentinische Seite von Patagonien, weil davon sieht man halt eher weniger und wir wollten mal wieder so ein bisschen einen Tapetenwechsel, weil die Carretera Austral ist wunderschön. Ich würde sie jetzt vielleicht vergleichen, wie man sich so Kanada vorstellt. Und auf der argentinischen Seite von Patagonien ist alles wieder ziemlich trocken und, wie soll ich sagen, eine karge Landschaft mit Bergen drumherum. Und wir sind bei Chile Chico rüber gewechselt nach Argentinien. Also ja, sind nicht komplett bis unten hin, sage ich mal, auf der Carretera Austral gefahren.
Genau. Chile Chico, da fahren doch auch Fähren, oder? War da nicht irgendwas?
Nee, Chile Chico ist ein kleiner Ort, direkt an der Grenze zu Argentinien, an einem großen See. Also Fähren fahren da jetzt nicht direkt.
Okay.
Aber es gibt auf der Carretera Austral viele Streckenabschnitte, wo man halt mit der Fähre fahren muss, weil die Straße dann endet und dann fährt man so 1-2 Stunden, manchmal auch 3 Stunden mit der Fähre und fährt dann wieder weiter.
Okay. Ist das da dieser Lago General oder wie der so heißt, mit diesen Höhlen dort? Ist das da bei Chile Chico, wo man sich so Höhlen angucken kann?
Genau, das ist der Lago General, das, wo die Marmorhöhlen sind. Da kann man auch mit dem Kajak dann rumpaddeln. Das haben wir auch gemacht.
Genau. Ah ja, okay. Super. Nee, dann habe ich es ungefähr. Ach so, und da seid ihr dann rüber quasi und habt diese schöne Seite der Carretera Austral sozusagen dann gegen die windgepeitschten Plains von Argentinien eingetauscht.
Ja, genau. Soll ja nicht langweilig werden.
Woher kam der Wind?
Von vorne natürlich.
Immer von vorne.
war übel oder ging das so? Wie seid ihr da weiter vorangekommen?
Es war extrem übel. Also es war das Schlimmste, was ich je erlebt habe, dieser Wind. Also einmal hat es mich auch richtig vom Fahrrad gehauen. Da lag ich wie eine Schildkröte auf der Erde und kam einfach nicht mehr hoch, weil der Wind mich einfach von der Seite dann, weil man kurz einknicken musste, richtig umgepustet hat. Da waren Windböen bis 100 km/h und das hast du halt wirklich den ganzen Tag, jeden Tag, von morgens bis abends. Und du weißt, wenn du abends ins Bett gehst, also wenn du denn einen Zeltplatz findest, dass du am nächsten Morgen den gleichen Wind wieder haben wirst. Der hört halt nie auf. Und er kommt immer aus derselben Richtung. Die Bäume wachsen sogar schon so schräg, wie der Wind ist. Also, ja.
Habt ihr dann bereut, darüber gefahren zu sein, sozusagen? Oder, also gut, auf der anderen Seite hätte es euch eingeregnet wahrscheinlich, aber ne, ein Nachteil hat man
also
immer.
Also bereut würde ich sagen nicht. Wir fanden das für uns halt interessant, oder ich persönlich, einfach mal was anderes zu sehen. Weil die Carretera Austral, die ist ja so beliebt, halt, das kennt man halt schon alles. Aber die argentinische Seite von Patagonien sieht man fast nie irgendwie. Und da haben wir gedacht, okay, es wäre doch interessant, mal was zu sehen, was man vielleicht nicht jeder bis jetzt gesehen hat. Also quasi dieses Abenteuergefühl wieder. Weil es halt auch da, was uns persönlich sehr gefällt, ist halt dieses trockene, schroffe, so wie wir das in Bolivien in der Hochebene hatten oder auch in der Atacama-Wüste oder sowas. Und deswegen hat uns das dann doch schon sehr gereizt, die argentinische Seite dann ein Stück mehr zu erkunden noch, also in Patagonien unten.
Wie seid ihr da pro Tag so ungefähr vorangekommen, wenn da so viel Wind war? Wie kann man sich das vorstellen? Also ich meine, das ist ja auch eine mentale Herausforderung dann irgendwann, wenn man weiß, so, lass uns jetzt mal 10 Stunden gegen den Wind fahren, dann sind wir wieder 30 Kilometer weiter.
Ja, das ist schlaucht wirklich über mehrere Tage, wobei das Fahren an sich gar nicht so krass war, weil man hat sich an den Wind gewöhnt. Das Nervige war halt dann abends einen passenden Zeltplatz zu finden, wo man das Zelt aufbauen kann. Weil wenn du da die ganze Zeit die Winde 70, 80 km/h hast, da ein Zelt aufzubauen in der flachen Fläche, das ist halt nahezu unmöglich.
das war dann ein bisschen schwieriger.
Und deswegen, das hat dann auch so ein bisschen das vorgegeben, wie weit wir fahren müssen, weil man hat dann gesagt, okay, wir sind jetzt schon 50 Kilometer gefahren. Wir haben einfach keine Kraft mehr, um gegen den Wind anzukämpfen, aber du findest halt keine Möglichkeit, dein Zelt aufzustellen. Und so hatten wir dann auch Tage, wo wir dann 90 bis 110 Kilometer gefahren sind.
Wow.
Einfach nur, weil man sich weiterkämpfen musste, weil man wusste, okay, du kannst dein Zelt nicht aufbauen. Du musst einfach dann so auf dem Boden schlafen mit dem Wind.
Wie habt ihr eigentlich, nur kurze Zwischenfrage, weil mir es gerade in den Kopf kam mit dem ganzen Wind und so, ihr kocht ja sicherlich dann auch, ne? Hat das dann da so geklappt unter diesen Umständen oder war das dann doch eher kalte Küche?
Nö, wir haben wirklich dann auch immer gekocht. Wir haben halt immer geguckt, wie wir da in welche Richtung wir das Zelt aufbauen. Also und gucken immer, dass wir möglichst windstilleren Platz gefunden haben und dann halt im Windschatten sich vom Zelt hingestellt mit dem Kocher, mit einem ganz normalen Windschutz, der ja immer dabei ist und halt meistens dann noch ein paar Steine versucht drumherum zu machen, die so ein bisschen extra Windschutz geben. Aber das hat eigentlich immer geklappt.
Was habt ihr für einen Kocher? So ein Multifuel oder einen reinen Benzinkocher oder Gas?
Multifuel.
Okay. Und der, also der läuft dort auch mit rein?
Immer empfehlen. Genau. Würde ich auch für Touren empfehlen. Je nachdem, wo es halt hingeht. Weil die Sache ist halt, wenn du jetzt zum Beispiel Europa unterwegs bist, hier kriegst du halt überall Gaskartuschen. In anderen Ländern, zum Beispiel Zentral-Südamerika, Gaskartuschen wirst du niemals finden. Und dann gibt's ja auch die Sache, du kannst ja auch sonst mit Reinbenzin kochen oder so. Das ist in manchen Ländern ja auch, also drüben zum Beispiel, ich kann jetzt nur für Zentral- und Südamerika sprechen, da ist es halt auch überhaupt nicht zu finden. Und die einzige Möglichkeit, die du findest, ist halt Benzin oder Diesel dann zu kochen. Und deswegen würde ich da schon sagen, ist halt die Wahl auf einem Multifuel-Kocher doch schon die richtige. Genauso wie wenn du sagst, du möchtest in großen Höhen ja unterwegs sein. Da würde ich halt auf Gas verzichten. Gerade wenn du jenseits der 3000 gehst, dann bleibt die Küche definitiv kalt, egal wie viel Gaskartuschen du dabei hast.
Das wird dann nicht. Ja, das stimmt. Ihr seid dann aber quasi in das nach Argentinisch-Patagonien quasi reingefahren. Ne? Ihr wart ja dann El Calafate und dann Perito Moreno-Gletscher, habe ich gesehen. Wart ihr dort auch dann, das ist ja, glaube ich, dort ist auch der Mount Fitzroy. Wart ihr dort auch wandern, ein paar Tage unterwegs, ohne Fahrrad und beim Gletscher?
Ja, genau, ja, haben wir gemacht. Also die Wanderung zum Fitzroy. Würden wir auch auf jeden Fall empfehlen, weil das wirklich wunderschön ist. Aber man muss sich auf Muskelkater einstellen, weil so einen ganzen Tag zu wandern mit richtig vielen Höhenmetern ist definitiv was anderes, als jeden Tag Fahrrad zu fahren. Ich konnte 3 Tage danach nicht mehr laufen. Okay. Aber es war wirklich wunderschön. Und genau, den Perito Moreno Gletscher haben wir uns angesehen. Eine Bootstour haben wir hingemacht. Man kann auch auf einen Steg gehen und es von Land aus sozusagen sehen. Aber wir haben eine kleine Bootstour mitgemacht, wo wir uns 3 verschiedene Gletscher angeguckt haben. Das war auch richtig toll, okay. Ja.
Gab's Whisky on the Rocks?
Nee, haben wir nicht. Die Tour haben wir nicht gemacht. Ah, okay. Nicht mit Whisky.
Ja. Bei der Wanderung, wie habt ihr das, waren das so Tagestouren oder habt ihr so eine Mehrtageswanderung da durch diese Gebiete gemacht?
Also man kann es als Mehrtagestour machen, aber wir haben uns da eine kleine Unterkunft genommen, wo wir die Fahrräder abgestellt haben und haben dann immer von diesem kleinen Apartment aus dann Tagestouren immerhin gemacht. Wir haben uns dann eine Strecke rausgesucht, okay, wir wollen uns den Gipfel angucken, sind dann frühmorgens direkt los nach dem Frühstück und haben dann uns halt den Berg angeguckt oder den Gletscher, was da in der Nähe war, und sind dann am Abend dann wieder zurück gewesen und haben am nächsten Tag uns dann eine andere Ecke in dem Nationalpark rausgesucht, wo wir dann hingewandert sind. Also wir haben das als Tagestouren immer gemacht.
Wie lange wart ihr da in der Ecke so? Wie viele Tage?
Beim Fritz Reu waren wir, meine ich, eine Woche knapp. Mhm. In dem Gebiet da, wo wir uns dann alles angeguckt haben. Ja, eine Woche war das.
War da die Bargeldversorgung und die Essensversorgung, war die okay? Gab es da was in der Richtung? Also gab es Einschränkungen da oder also ist das mittlerweile wieder in Ordnung oder ist das nach wie vor ein Thema, dass man nicht so viel Bargeld bekommt manchmal oder gar nichts und auch in den Geschäften, dass das manchmal leer ist, beziehungsweise Cola gibt nur oder so? Habt ihr das erlebt da oder?
Also man kann schon sagen, dass da richtig gute Supermärkte sind in El Chaltén, auf jeden Fall. Es gibt halt alles, was man braucht. Also auch wirklich nicht so teuer. Und wir haben halt überall mit Kreditkarte bezahlt und konnten auch ja ohne Gebühren einfach bezahlen im Supermarkt. Hatten natürlich trotzdem Bargeld dabei. Das haben wir aber vorher schon uns geholt in der größeren Stadt und haben dann eigentlich überall vor Ort mit Kreditkarte bezahlt. Das ging ganz unkompliziert, ohne Gebühren.
Okay. Okay, weil ich hatte das mal noch so in Erinnerung, dass es ein Problem gab, mit der Bargeldversorgung, dass Kreditkarten auch wenig so ging und dass vor allen Dingen, dass man nicht so richtig was kaufen konnte, also dass die Supermärkte dann auch leer waren. Aber vermutlich hat sich jetzt, na gut, die Krise ist ja jetzt wieder aktuell in Argentinien, aber dass dann so zwischendurch mal wieder ganz gut war. Deswegen.
Ja, also die Krise ist ja, die Finanzkrise ist ja schon seit 100 Jahren da. Die haben ja auch einen Nationalfeiertag, 100-Jähriges haben die letztes Jahr gefeiert, 100 Jahre Finanzkrise. Also, also die Lage ist jetzt mit dem neuen Präsidenten, hat sich schon was verbessert. Ja. Die Versorgung war in unseren Augen halt eigentlich recht gut, muss ich sagen. Okay. Also wir haben schon Schlimmeres erlebt gehabt, da war zum Beispiel Bolivien, da hast du halt meistens außer Toastbrot, nichts und Ketchup, nichts anderes gefunden. Da hat man sich halt dann auch nur von Toastbrot und Keksen ernährt. Ja. Deswegen in Argentinien war das eigentlich ziemlich gut. Die Supermärkte waren halt, ich fand verhältnismäßig ziemlich gut ausgestattet. Also wenn du sagst, du wolltest Nudeln oder Reis oder Gemüse, hast du das auch definitiv immer überall bekommen. Das mit dem Bargeld ist halt immer so ein Thema in Argentinien. Also seit jetzt letztes Jahr ist das, nämlich Anfang letzten Jahres, dass du halt mit ausländischen Kreditkarten halt auch den nicht offiziellen guten Währungskurs bekommst. Und das war halt das Glück für uns jetzt, wo wir da waren. Dass man halt auch, weil die Argentinier machen das Gleiche auch, die zahlen auch halt mit Kreditkarten und sowas, weil es dann auch von den Wechselkursen einfach besser ist, auch für die einheimische Bevölkerung. Deswegen ist das sehr groß verbreitet mittlerweile. Also man sollte nur noch, wenn man wirklich sagt, okay, man will durch die Pampa fahren, dann sollte man auf jeden Fall ein bisschen Geld dabei haben, weil im Ländlichen ist das noch nicht ganz so verbreitet.
Bevor wir sozusagen weiter südlich fahren, wenn ihr das so rekapituliert bis dahin, bis Perito Moreno, wo sagt ihr, war die schönste Ecke auf dieser Tour?
Bolivien. Bolivien, die Ruta Colorada, das war das Schönste, was ich bis jetzt gesehen habe. Auch mit das Anstrengendste, was wir gefahren sind, ist schon hart gewesen, aber einfach die schönste Landschaft. Also da würde ich definitiv immer wieder hinwollen. Das war wirklich das Schönste, was ich bis jetzt gesehen habe.
Das kam sehr schnell, Sebastian, ne?
Ja, also ich kann auch nur sagen, also Bolivien, gerade das Hochplateau im Süden, das Altiplano war halt auch faszinierend schön, diese Landschaft. Man ist die ganze Zeit jenseits der 4.500, also man ist so zwischen 4.800 und 5.500 die ganze Zeit unterwegs. Es ist atemberaubend schön, diese Landschaft. Man hat halt nichts um sich herum, also man ist wirklich auf sich alleine gestellt, Großteil, das war halt unglaublich schön. Ich muss aber auch sagen, was auch super schön war, war Mexiko. Da hat das Gesamtpaket gepasst. Du hast halt viel Abwechslung, du hast die Karibikküste, du hast Dschungel, du hast aber auch Steppen, du hast die Hochebene, du hast unglaublich freundliche Menschen, du hast eine gute Infrastruktur. Deswegen Mexiko ist auch ein super Land zum Radreisen.
Wieder zurück im Süden. Habt ihr euch dann diese Pinguinkolonien angeguckt, die es da unten dann geben soll? Südlich von El Calafate, ich weiß gerade nicht, Puerto Negro oder heißt das so?
Ja, das ist auf Feuerland. Da gibt es die einzigste Königspinguinkolonie außerhalb der Antarktis. Die haben wir uns nicht angeguckt.
Ja, weil wir später dann auch
in die Antarktis noch fahren, deswegen haben wir gesagt, okay, die paar Euro jetzt, die man Eintritt zahlt, haben gesagt, sparen wir uns jetzt, weil wir haben ja noch genug Pinguine dann später.
Aber das sind ja auch noch auf jeden Fall 1000 Kilometer von dort bis ganz runter nach Ushuaia, ne? Also nur um die Dimensionen, oder sogar mehr als 1000.
Von Ushuaia bis in die Antarktis, oder?
Nee, von El Calafate runter bis nach Ushuaia. Das ist ja, also man sagt, man denkt ja immer so, ja, da kommt ja noch ein kleiner Zipfel und dann bin ich ja da.
Ja, aber das zieht ist ein sich Stück, ja ewig. Zieht. Das sind ein bisschen weniger als 1000 Kilometer noch, die man von El Calafate fährt. Je nachdem, welchen Weg man wählt, sind es so plus minus 1000. Die Distanzen allgemein in Südamerika sind was anderes. Wenn man da bestes Beispiel, was wir immer als Beispiel dann auch nennen, ist zum Beispiel die Atacama-Wüste, also die nördliche Region von Chile. Da sind halt auch, das sind einfach 2.500 Kilometer nur Wüste. Das ist halt unglaublich riesig und die Versorgungspunkte, die man unterwegs hat, wo man halt, weil es auch die trockenste Region der Welt ist, muss man halt genau auf die Wasserversorgung achten, weil die Versorgungspunkte, wo man auch wieder Wasser auffüllen kann, liegen halt teilweise 300 bis 400 Kilometer auseinander. Das ist was man sich ja in Deutschland gar nicht vorstellen könnte, wenn ich sage, gut, ich fahre jetzt los und das nächste Dorf kommt in 400 Kilometer.
Ja.
Das ist
Wie habt ihr das dann mit Wassertransport dann so gemacht an euren Rädern? Was konntet ihr da so maximal mitführen? Oder wart ihr nie in der Verlegenheit für mehrere Tage Sachen mitnehmen?
Oh doch. also unsere Wasserflaschen, da haben wir 13 Liter unterbekommen an unseren beiden Fahrrädern zusammen. Und wir hatten auch noch einen 10 Liter Wassersack dabei, den wir dann tatsächlich auch so für die Atacama-Wüste aufgefüllt haben. Da war es natürlich schwierig mit dem Wasser. Da kam es auch einmal vor, dass wir LKWs angehalten haben, weil wir wirklich kein Wasser mehr hatten. Und wir wussten, wir können erst in 3 Tagen wieder Wasser auffüllen. Deswegen, das war schon verrückt, sage ich mal, wenn man weiß, es kommt einfach nichts. Genau, und ansonsten haben wir jetzt nicht so oft, sage ich mal, den Wassersack braucht, weil man einfach unterwegs an Flüssen ja, sehen, jetzt nicht unbedingt, außer in Patagonien natürlich, unser Wasser auffüllen. Oder wenn halt ein Supermarkt kommt, na klar, dann kann man auch Wasser kaufen. Hm. Aber so, ich sag mal, 13 bis 23 Liter Wasser hatten wir so grob dabei, je nachdem, wie weit wir gefahren sind.
Hm. Wieder Sprung zurück nach Süden. Ich erkundige mich immer sehr gerne nach der deutschen Bäckerei, die es da unten geben soll, kurz vor Ushuaia. Die hat ja mal gebrannt, aber als ihr da wart, da müsste sie ja schon wieder aufgebaut gewesen sein, oder? Habt ihr da auch einen Besuch abgestattet?
Aber natürlich. So Teilchen und Gebäck muss sein. Ja, war richtig lecker. Also können wir auf jeden Fall empfehlen. Das ist echt nicht weit von Ushuaia. Ich weiß gerade nur nicht mehr, wie der Ort hieß. Aber da gab es richtig leckere Sachen. Also Gebäck mit Pudding gefüllt oder richtige Brötchen und so. Also da würde ich auf jeden Fall einen Abstecher hinmachen und was kaufen.
Okay. Und dann in Ushuaia, da kann man ja entweder die Fähre nehmen und wieder zurück nach Chile fahren. Ne? Oder ihr seid dann weiter nach Südgeorgien. Wie macht man das dort? Also seid ihr da angekommen, habt dann irgendwo geguckt, wo ihr die Räder unterstellen könnt und dann bucht man sich da ein Ticket hin oder wie funktioniert das?
Also von Ushuaia muss man dann erstmal durch Feuerland wieder zurück und dann darf man die Fähre wieder nehmen. Das sind aber auch dann 500 Kilometer knapp.
Ja,
Wir hatten schon im Juni 2022 in Costa Rica halt schon unsere Tour geplant und gebucht für in die Antarktis. Mhm. Also da war es dann doch mal, dass wir ein festes Datum hatten, weil wir in Ushuaia ankommen müssen. Das hatten wir alles im Vorfeld schon gemacht. Und dann sind wir halt in Ushuaia auf das Schiff gegangen. Aha. Und sind dann erst zu den Falklandinseln noch gefahren. Dann weiter nach Südgeorgien und dann in die Antarktis. Also da waren wir 3 Wochen dann unterwegs mit dem Schiff.
Oh, und die Räder mit auf dem Schiff dann, ne?
Die haben wir in Ushuaia gelassen. Die durften wir halt in einem Hotel unterstellen.
Ah, okay. Das ist ja toll, so eine Tour. Und dann auch noch auf die Falklandinseln, das ist ja...
Ja, war schön.
Ja, sieht mal, Falklandinseln finde ich ja nach wie vor sehr interessant, ja auch aufgrund der Auseinandersetzung, die es da gab. Und ich glaube, es ist gerade aktuell auch wieder ein Thema, so wie ich gehört habe, dass die argentinische Regierung da doch nochmal die Fühler ausstreckt und guckt, ob man es vielleicht dann doch wieder argentinisch machen kann. Habt ihr da irgendwas auf den Falklandinseln noch gesehen von dem Konflikt? Gab es da noch irgendwelche Spuren?
Ja, also man hat einmal auf den Falklandinseln stehen halt auch Kriegsgräber-Denkmäler, weil in dem Anfang der 90er und Ende der 80er hat ja Argentinien einfach versucht, die Falklandinseln zu besetzen. Und es gab auch etliche Tote dort, weil die Briten dann auch eine Militäreinheit halt losgeschickt haben. Es kam da zu bewaffneten Konflikten, wo auch viele gestorben sind. Da gibt's halt ein Museum, wo die ganze Geschichte halt dann auch so erzählt wird. Aber sonst merkt man bis auf diese Gedenkstätten halt nicht so viel auf den Falklandinseln. Anders sieht's aus in Argentinien, gerade unten in Feuerland. Da gibt's viele Propaganda-Werbungen und sowas, dass die Falklandinseln zu Argentinien gehören. Überall steht halt, Falklandinseln ist argentinisches Hoheitsgebiet. Also die machen da richtig Propaganda, was das angeht. Also das Thema ist noch lange, glaube ich, nicht vom Tisch für die.
Ja. Und dann aber Südgeorgien, wem gehört denn Südgeorgien?
Südgeorgien ist auch wieder ein britisches Überseegebiet.
Ach du je.
Okay. Ja, das ist damals 1800 noch was und so war das halt bis 1930 oder so, bis, oder 1920 war es, wurden da halt Walfangstationen geführt, von den Briten hauptsächlich. Und heutzutage gibt es da halt gar nichts mehr. Also da ist noch einzelne Forschungsstation und sonst unbewohntes Gebiet.
Und ihr seid dann mit dem Boot ran und dann ausgebootet worden und konntet dann dort auf Südgeorgien so ein bisschen euch was angucken.
Ja, genau. Also wir sind mit dem Schiff halt gefahren, da war sozusagen unser Zuhause. Und dann wurden wir halt immer mit so kleinen Zodiac-Booten an Land gebracht. Und vorher wurde natürlich von den Guides geschaut, ob es überhaupt möglich ist, an Land zu gehen, weil natürlich da auch die Tiere vor Ort sind und man erstmal schauen musste, können wir überhaupt dahin? Gibt es überhaupt einen Weg, wo wir langlaufen können? Also das haben die auch echt gut gemacht, dass da auch die Tiere geschützt werden. Ja, und dann geht man an Land, schaut sich da was an und dann geht man zurück aufs Boot und fährt weiter.
Ich hab eure Aufnahmen davon gesehen und habe gedacht, also im ersten Moment, weil das ist so brillant und schön, da denkt man so, nee, das haben sie doch aus einer Tierdoku, das ist doch irgend so ein Lizenzmaterial. So, aber das ist ja so wunderschön, also auch diese ganzen Pinguin-Kolonien, dann lag da so ein Was ist das? Eine Robbe ist es nicht, sondern ein Walross, ne? Oder?
Das ist ein Seeelefant, war das ein
Seeelefant? Seeelefant, genau, mhm, siehst du.
Ja.
Also, das muss ja fantastisch gewesen sein. Also.
Ja, auf jeden Fall. Also, man fühlt sich wirklich wie auf einem anderen Planeten. Man kann sich manchmal gar nicht vorstellen, dass es möglich ist, so weit noch in den Süden zu fahren und dann da unten anzukommen und dann auch noch so viele Tiere zu sehen. Also, das war wirklich schön, auch zu sehen, dass sich das wieder erholt hat mit den Walfangstationen damals. Also, wie viele Wale da natürlich gefangen wurden und auch Robben und alles. Und dass sich das da so wieder erholt hat, kann man sagen, und so viele Tiere dort leben. Das war wirklich schön zu sehen.
Haben eure Klamotten eigentlich, die ihr so von der, während der Radtour mit dabei habt, gereicht, um da auf dem Schiff dann und dann da unten so rumzugurken? Hat das gereicht oder habt ihr vom Schiff dann noch irgendwelche Einteiler bekommen, die irgendwie besonders geschützt haben bei der Kälte?
Es war sehr kalt. Wir haben so einen Parker bekommen, eine richtig dicke rote Jacke. So ein Expeditionsparker haben sie es genannt. Den durften wir auch tatsächlich behalten, mit nach Hause nehmen. Ah, cool. Und vor Ort konnten wir uns auf dem Schiff halt Gummistiefel ausleihen. Da hat jeder ein paar bekommen, wo man dann natürlich die ganze Tour drauf aufgepasst hat. Und ansonsten musste man natürlich eine Regenhose anziehen, damit man, wenn man ins Boot steigt, keine nassen Beine bekommt, weil dadurch, dass es so kalt ist und man natürlich auch ins Meer steigt, um an Land zu gehen, musste man auf jeden Fall eine Regenhose tragen. Die hat man natürlich dabei. Ja, und ansonsten ein Zwiebelprinzip. Da hatten wir eigentlich alles dabei, was man braucht. Ein paar Thermoklamotten an, nochmal eine Fließjacke und dann diesen dicken Parker und eine Mütze halt. Das hat ausgereicht.
Fantastisch. Also es ist ja echt Ende der Welt da gewesen, ne, wo ihr wart.
Ja. Doch, noch weiter geht schon nicht mehr.
Nee, dann kommt dann tatsächlich das Eisschild, ne? Dann irgendwann, wenn überhaupt.
Ja, antarktische Halbinsel dann genommen. Da ist halt wirklich alles nur noch Eis. Aber es ist eine echt faszinierende Landschaft. Also wir kannten ja jetzt schon den Puerto Moreno Gletscher und so. Der ist ja auch schon groß. Aber wenn du da unten in der Antarktis ankommst, Es ist gigantisch, was für Gletscher da unten vorhanden sind. Und dann hast du halt die ganzen Pinguine dazwischen. Du hast Wale. Du kannst jeden Tag da Wale sehen. Und ein Highlight war ja zum Beispiel auch, dass wir sind ja auch Kajak fahren noch da unten gegangen in der Antarktis. Es ist unglaublich, diese Landschaft.
Na, das kann ich mir vorstellen. Wie seid ihr dann von dort aus zurückgekommen? Also das war ja quasi das Ende von einem ersten Teil eurer Radreise, ne? Ihr wart ja jetzt nun schon, wie lange jetzt unterwegs? Fast 2 Jahre dann, ne? Oder sogar ein bisschen mehr. Jetzt seid ihr gerade in Deutschland und brecht ja dann auch auf zum nächsten Abschnitt sozusagen. Wie seid ihr jetzt von dort dann zurück? Seid ihr dann zurückgeflogen nach Deutschland und jetzt packt ihr neu, wascht euch nochmal kurz und weiter geht's?
Genau, ja, wir haben uns von Punta Arenas aus einen Flug nach Hause gebucht, weil von Ushuaia aus war das sehr, sehr teuer, weil da unten ist halt Ende, da geht's nicht weiter und die meisten fliegen tatsächlich von Ushuaia aus weg. Und wir haben uns gedacht, nö, das Geld sparen wir uns. Wir sind dann tatsächlich mit dem Bus nach Punta Arenas hochgefahren, weil das knapp 450 Kilometer waren. Das muss man natürlich auch schnell fahren, wenn man sich den Flug gebucht hat. Und sind dann von Punta Arenas aus nach Hause geflogen.
Okay. Bevor wir drüber sprechen, wo es denn jetzt als nächstes hingeht für euch und wann, lass uns noch mal kurz zurückkommen zum Abschnitt Panama, wo du, Sebastian, erzählt hattest, naja, es hat sich ganz gut ergeben, die Fahrräder waren eh kaputt. So, und dann seid ihr kurz nach Hause und habt euch quasi neue Räder geholt. Ich habe mir das ja bei euch mal so ein bisschen angeguckt. Ihr hattet vorher so klassische Reiseräder, jetzt seid ihr eher in dem im Bikepacking-Stil unterwegs. Da können wir gerne auch noch mal so ein bisschen Technik-Talk machen. Was habt ihr jetzt gerade für Fahrräder? Wie werden die angetrieben? Was ist daran besonders? Und von Ausrüstung, was ihr jetzt natürlich über die Jahre und vielen Monate da intensiv getestet habt, was hat sich da bewährt? Was lohnt sich quasi für Menschen, die das euch gleich tun, sich mal näher anzuschauen?
Also zuerst waren wir halt mit dem, wie du schon sagtest, ganz klassische Reiseräder. Hinten 2 große Packtaschen, vorne 2 Paniers noch dran und halt ein Sack hinten noch drüber, diesen klassischen Rackpack. So waren wir anfangs unterwegs. Und da waren die Räder halt, ich sag mal so, die haben nicht das gehalten, was der Hersteller versprochen hat. Also die hatten nach 2 Monaten, wo wir in Europa unterwegs waren, halt auch schon Rost angesetzt gehabt und so. Das war halt dann eher, ich sag mal, ein Fehlkauf. Die haben aber noch bis Panama durchgehalten und da war halt dann Schluss. Die waren auch mit einer Pinion-Narbe gewesen, mit dem P118-Getriebe, mit Riemen. Und das hat sich halt auch bis dahin bewährt gehabt, dass wir gesagt haben, wir wollen bei dieser Nabenschaltung vom Pinion bleiben. Bringt zwar Gewicht mit, aber ist halt sehr wartungsarm und hat sich für uns bewährt gehabt auf so einer Reise. Und dann haben wir halt neue Räder geholt. Das sind halt jetzt, wie du schon sagtest, im Bikepacking-Stil. Wir haben halt die komplette Ausrüstung halt optimiert auch, ausgetauscht. Und das ist jetzt kein klassisches Reiserad mehr, sondern das sind Mountainbikes in dem Sinne. Also es ist so eine Mischung zwischen Mountainbike und Reiserad, aber geht mehr in die Mountainbike-Richtung rein. Aber auch wieder mit einer Pinion-Narbe, mit dem Getriebe, mit dem P118 und größere Laufräder. Wir hatten vorher 26 Zoll, jetzt haben wir 27,5er. Das war auch so eine Entscheidung, die wir halt noch getroffen hatten, weil wir unterwegs feststellen mussten, 26 Zoll, was ja früher immer so der absolute Standard war im Fahrradbereich, gerade beim Reisebereich, ist halt fast nicht mehr anzutreffen in vielen Ländern. Also wir hatten teilweise in Zentralamerika echt Schwierigkeiten, an Ersatzmäntel oder an Schlauch zu kommen in 26er. Da gab es halt entweder 27,5er oder 29er. Und das waren halt so Erfahrungswerte, die wir dann für die neuen Fahrräder dann auch mit einfließen lassen haben natürlich.
Wenn du das oder wenn ihr das so vergleicht, ist es mit den neuen Fahrrädern auch bequemer?
So, jetzt mit dem neuen Fahrrad zu fahren, ist deutlich bequemer. Man sitzt angenehmer auf dem Fahrrad. Die breiteren Reifen machen richtig viel aus. Also man merkt nicht mehr jeden Stein. Und ja, wenn man über Schotter fährt, dann ist es einfach entspannter, darüber zu fahren. Es klappert gefühlt nichts mehr. Es fühlt sich alles irgendwie stabiler an. Und ja, also ich liebe mein Fahrrad. Und auch mit dem weniger Gepäck, sage ich mal, zu fahren, macht auch viel, viel mehr Spaß als, ich sag mal so, mit einem LKW. Also ich habe mich, wenn ich so alte Bilder angucke, denke ich, oh Gott, was hat man da alles beigehabt? Um Gottes Willen, weil im Endeffekt war man beladen mit Taschen und Zeug und im Endeffekt braucht man ja wirklich gar nicht so viel. Und deswegen, das macht schon viel aus, wenn man ja mit weniger einfach unterwegs ist und ja, bequemere Fahrräder hat. Definitiv.
Wie habt ihr euch reduziert? Also man sagt, also ne, das ist ja, was du gerade sagtest, seid ja vom LKW in den Geländewagen jetzt umgestiegen, wenn man an dem Bild bleibt. Was habt ihr weggelassen?
Also erstmal ganz viele, ja.
Nee, red durch.
Ganz viele Klamotten auf jeden Fall aussortiert, weil man wirklich ja echt nicht viel braucht. Also ich muss keine 5 Hosen und 5 Pullover und 5 T-Shirts dabei haben. Reicht auch von jeder Sorte 2, sag ich mal. Dann kleinere, also beziehungsweise leichtere Schlafsäcke, die aber trotzdem einiges aushalten, aber einfach im Ultraleitbereich sind, sage ich mal, kleiner verpackt, leichter, kleinere Matten. Also alles so ein bisschen an Ausrüstung haben wir ja ausgetauscht, weil unsere alte Ausrüstung auch schon 8 Jahre alt war. Haben wir gedacht, komm, das investieren wir jetzt einfach, um uns das Leben leichter zu machen und nicht mehr so schwere Fahrräder halt dabei zu haben.
Ja, ah, okay, also ich finde das ja faszinierend, ne, weil ihr ja wirklich sehr minimal dann also für die Reisen, die ihr macht, ne, ist das wirklich sehr minimal. Und ich sehe gerade auch hier bei dem Schlafsack, Sebastian, du hast den Spark 2, damit man das sich mal so ein bisschen vorstellen kann. Der ist ja wirklich leicht und hat auch ein gutes Wärmeverhältnis. Und den Flame, den kenne ich jetzt leider nicht, den C2 Summit, den du hast.
Das ist einfach nur die Damenvariante davon.
Okay.
In der Nummer stärker, also ein bisschen wärmer.
Ja, 3 hast du. Ja, das macht Sinn. Ah ja, okay. Ja, das ist vielleicht auch da der Hinweis. Also ihr habt ja nicht nur eine tolle YouTube-Seite sozusagen, wo es sich auf jeden Fall mal lohnt, reinzuklicken und wo auch mir eben viele von berichtet haben, gesagt haben, Mensch, wenn ich mir Videos angucke von Menschen, die unterwegs sind mit dem Fahrrad, dann ist es unter anderem auch, ist immer auch euer Name gefallen. Und ihr macht das ja auch sehr gut. Da habe ich auch gleich noch eine Frage dazu bekommen. Und ihr habt auch eine Website/Blog, wo ihr dann eben auch tatsächlich sehr nutzerfreundlich Auskunft darüber gibt, was ihr eigentlich jetzt alles mit habt, was ihr vorher mit hattet, wie ihr gerade unterwegs seid. Und das ist durchaus eine sehr gute Ressource, wenn man jetzt überlegt, wie man da sich vielleicht selber mal ausrüsten möchte, muss, wenn man da so unterwegs ist wie ihr. Ihr seid dann also quasi nach aus Panama zurückgeflogen, habt die Räder getauscht, da kann man ja auch sagen, ihr seid da auf Rennstahlräder aus München Die sind ja aus München, ne? Die sind ja sehr gute.
Ja, genau.
Genau. Gewechselt und dann habt ihr euch quasi entsprechend da neu ausgerüstet und seid dann wieder los und dann nach Kolumbien geflogen damit.
Genau, dann sind wir nach Kolumbien und von Kolumbien aus mit diesen Rädern auch, also mit denen fahren wir jetzt auch dann die nächsten Touren, also die nächsten Etappen auch weiter. Die haben jetzt da jetzt in Südamerika auf Herz und Nieren testen können, auf etwas mehr als 20.000 Kilometer und ich bin immer noch super zufrieden mit denen, also bis auf ein paar kleine Scheuerstellen durch die Rahmentasche und sowas, dass er nicht ausbleibt im Lack, sind die noch tippitoppi in Ordnung, also wenn man noch ein gutes Fahrrad sucht, sind die schon, ja.
Aber ihr habt habt ihr jetzt noch was getauscht neu quasi musste Riemen und so habt ihr das checken lassen nochmal oder läuft das alles noch und habt ihr einen Ersatzriemen mit?
Also wir haben einen Ersatzriemen immer dabei gehabt jetzt auf der Tour und die sind jetzt gerade noch bei der Inspektion, weil wir gesagt haben, bevor wir jetzt wieder die nächste Etappe angehen, macht es Sinn, halt einfach nochmal Profi drüber gucken zu lassen. Man lernt zwar unterwegs, viel alles selber zu machen, aber ein gelernter Zweiradmechaniker ist halt nochmal was anderes.
Ja, das stimmt.
Genau. Und unser Setup tun wir jetzt nochmal ändern für Weiterfahrt.
Okay.
Also die nächste Etappe wird dann jetzt, ich greife jetzt einfach mal vor, jetzt nach Skandinavien gehen. Und da haben wir uns jetzt halt wieder unsere Erfahrungen, die wir jetzt noch gemacht haben, noch weiter genutzt und das Setup quasi noch kleiner gemacht. Also wir haben jetzt nochmal die Hälfte an Ausrüstung aussortiert und an Kleidung und sind jetzt halt eigentlich eher schon im, na nicht Ultralight, aber im Light-Bike-Bikepacking-Bereich dann in Zukunft unterwegs. Also wir haben dann jeder nur noch eine Rahmentasche, die klassische Arschrakete und eine Lenkerrolle da dabei.
Ja, das ist, halt ihr verbreitet ja Angst und Schrecken in der Radreise-Community. Was ist denn da los? Weil dann gerne immer ein bisschen mehr mitgenommen wird. Und ich hatte jetzt, am Wochenende habe ich Vorträge und da ging es gehalten und da ging es auch darum, so Radreisen und Bikepacking. Und da hatte ich noch gesagt, naja gut, wenn man so lange unterwegs ist, dann ist ja klar, dass man da nicht jeden Tag quasi am Existenzminimum leben möchte, weil man so wenig mit hat, sondern gerne natürlich auch den Platz nutzt, den man mit so einem Fahrrad hat, um ein bisschen mehr mitzunehmen. Und ihr führt das jetzt gerade ad absurdum. Ich sage, hey, geht ja, ja. alles.
Also ja, theoretisch, wenn man das so sieht, also wir sind natürlich jetzt schon länger unterwegs und man hat halt gemerkt, dass man am Anfang wirklich noch dachte, dass man vieles braucht, so, weil man kommt natürlich aus einer Wohnung in ein Zelt und hat nur noch das, was man auf seinem Fahrrad dabei hat und neigt dann dazu, dass man meistens mehr mitnimmt, als man wirklich braucht. Und jetzt sage ich mal, nach so einer langen Zeit nehmen wir wirklich nur noch das mit, wo wir wissen, das haben wir wirklich die ganze Zeit gebraucht. Also ich ziehe meistens immer nur dasselbe Oberteil, dieselbe Hose an. Wenn es gewaschen wird, dann ziehe ich ein Wechseloutfit, sage ich mal, an. Dann brauche ich ja nicht noch drei weitere T-Shirts in meinen Taschen mitschleppen. Und demnach haben wir das halt an Klamotten halt ausgetauscht, vieles. Und im Endeffekt haben wir trotzdem noch für Sommer und Winter Sachen dabei, aber halt einfach weniger, kann man sagen. Ja,
ja.
Das funktioniert schon. Aber da braucht sich keiner Sorgen machen. Jeder soll das so machen, wie er möchte. Und selbst wenn man am Anfang mit mehr losfährt, kann man ja immer noch hinterher anfangen, irgendwie was nach Hause zu schicken oder auszutauschen oder so. Deswegen, da soll man sich nicht so viele Sorgen machen.
Ich finde das faszinierend. Ich finde das klasse. Und da kommen wir auch gleich zum Thema, weil ich glaube, ein wesentlicher oder wichtiger Bestandteil eures Gepäcks ist natürlich auch eure Foto- und Videoausstattung. Ne, ich habe ja gesehen, ich habe ja auch gesagt, dass ihr auch sehr viel da macht und ich meine auch gelesen zu haben, dass ihr da auch eine gewisse Disziplin an den Tag legt und sogar verkündet, dass hier immer einmal die Woche was stattfindet. Ne, habe ich das bei euch? Ja, doch. Ihr hattet gesagt, ihr habt ja einen Regeltermin auf YouTube. Ne, so steht ja, glaube ich, auf eurer Website auch, dass ihr regelmäßig quasi ein Video veröffentlicht, wenn ihr unterwegs seid. Was habt ihr dafür alles mit?
Ja, also es ist wirklich so ein Großteil unserer Ausrüstung macht wirklich die Elektronik aus. Wo wir jetzt in Südamerika unterwegs waren, da kommt halt einmal der Laptop für die Videos zu schneiden. Wir haben eine große Systemkamera dabei mit drei Wechselobjektiven, halt also ein Ultraweitwinkelobjektiv, ein Standardobjektiv und halt hatten wir jetzt zum Schluss zum Beispiel für die Antarktis ein Supertele. Also für die, die es vielleicht wissen, ist halt ein 300-600 Millimeter Objektiv. Das wiegt halt alleine auch schon seine 2 Kilo und ist halt so groß wie so eine 1,5 Liter Trinkflasche. Dann haben wir halt auch noch eine Drohne dabei und 2 GoPros. Und kommt halt schon ein bisschen was dann zusammen. Ja, das, also wir haben einen YouTube-Kanal, da haben wir jetzt die ganze Zeit immer gemacht, jede Woche, jeden Sonntag kommt ein Video. Aktuell ist das pausiert, weil die Serie jetzt bis komplett unsere Reise durch Südamerika bis in die Antarktis rein ist auf, von den Videos jetzt durch. Und wir sind ja jetzt gerade noch nicht los, deswegen haben wir gerade kein neues Videomaterial. Deswegen ist jetzt gerade so der Punkt, wo man sagt, okay, jetzt dauert das wieder einen Moment, wir müssen erstmal wieder losfahren und quasi wieder neues Material filmen, dass wir dann wieder auf unsere Regeltermin wöchentlich dann wieder kommen. Ansonsten, wir haben vor kurzem auch einen Film rausgebracht, wo die ganze Reise einmal in einen 2-Stunden-Film zusammengefasst ist, wer sich jetzt nicht durch, weiß ich gar nicht, das sind mittlerweile, glaube ich, 170 Folgen, die wir haben, nicht durchklicken will, kann auch gerne den Film einfach gucken, da ist das ein bisschen komprimierter dann.
Ja. Ja, aber es lohnt sich, weil ich hab mir den Film angeguckt und ich hab mir dann aber auch, weil ich so gesehen habe, ah, okay, er hatte zum Beispiel einmal erzählt von Einsamkeit, ne? So, und da habe ich da nochmal speziell nachgeguckt, wo ich da vielleicht ein paar mehr Informationen finde und bin dann natürlich hier durch eure 400 Kilometer durchs Nichts und so gekommen. Da kann man sich natürlich echt festsaugen, ne? Also dann ist man ja hier auch noch bei vor 2 Jahren, so geht's weiter und so, also so die schönen Zeitreisen, die man da machen kann, das finde ich nach wie vor interessant. Also ganz klare Empfehlung hier. Shorts habt ihr sogar auch, Mensch, ihr seid ja richtig am Zahn der Zeit hier.
Oh ja, da müssten wir ein bisschen mehr hinterher sein. Shorts haben wir noch nicht so ganz auf der Pfanne.
Aber das führt mich genau zu einer Frage, die ich bekommen habe über Instagram. Gelingt es euch gut, die Balance aus freiheitlichem Reisen und Vloggen hinzubekommen?
Ich würde sagen, ja, weil wir haben das für uns so festgelegt. Klar, das mit den Filmen war am Anfang ungewohnt, aber da wächst man halt rein. Und dann wird das so nebensächlich, weil man auch die Reise für sich selber ja quasi wie so ein Urlaubsvideo auch festhalten möchte. Und was das Videoschneiden für andere, also jetzt mit YouTube und so oder Instagram mit den Profilen und sowas angeht, haben wir gesagt, wir machen das so lange, solange uns das Spaß macht. Wenn das irgendwann anfängt, dass ich sage, ich will jetzt eigentlich auf dem Fahrrad sitzen und habe keine Lust, vor dem Laptop zu sitzen und ein Video zu schneiden, weil ich sage, dann wäre für mich der Punkt gekommen, wo ich merke, okay, hier sollte es jetzt aufhören, weil dann steht nicht mehr die Reise selber im Vordergrund, sondern nur noch dieses Arbeiten. Und dann haben wir gesagt, also solange das nicht passiert, gibt's weiterhin, machen wir das weiterhin. Und ja, wenn es irgendwann soweit sein sollte, dass es halt sich wie richtige Arbeit anfühlt und die Reise selber darunter leiden würde, dann würden wir damit aufhören. Aber das ist bis jetzt Gott sei Dank noch nicht der Fall.
Ja, also mir machte das auch nicht den, also als ich die Frage gesehen habe, habe ich gedacht, nee, also bei euch habe ich ehrlich gesagt überhaupt nicht den Eindruck, dass das quasi einen Druck erzeugt, ja. Also dass man, wie du das so gerade sagtest, dass das auf einmal zum Beruf wird und dass Jasmin schon am Dienstag in der Woche nicht mehr schlafen kann, weil sie nicht genau weiß, was man am Donnerstag filmen soll, ja. So, also ja. Das ganz im Gegenteil. Also ihr marschiert da ja sehr, sehr gelassen und auch sehr für euch sozusagen in euch ruhend dadurch die Videos. Also das mal so von der externen Beobachtung, was ich da gemacht habe. Ich habe noch eine weitere Frage bekommen, ganz klar. Erratet ihr nie, das ist die Frage, die man nie gestellt bekommt, nämlich wie ihr das finanziert. Und zwar, ja, wenn man besondere Ausgaben für Parks, Museen und so weiter nicht einberechnet, welches Budget pro Tag rechnet ihr?
Also, das haben wir sogar auch auf der Internetseite mal so ein bisschen aufgelistet. Das müsste ich nur noch mal aktualisieren. Also wir haben uns am Anfang der Reise gesagt, okay, unser Budget 25 Euro pro Tag bei 2 Personen. Da ist aber dann schon alles wirklich mit drin, also Unterkunft, wenn man sich die mal nimmt, Essen, Eintrittsgelder, Visa oder sowas. Das hatten wir so ausgerechnet, ganz am Anfang der Reise. Und jetzt nach den 3,5 Jahren, die wir unterwegs waren, haben wir wirklich einen Schnitt von 26 Euro gehalten.
Ah, okay.
Und mit allen möglichen Ausgaben. Klar, man hat Abschnitte, wie zum Beispiel Costa Rica. Da kostet jeder Nationalpark halt Geld. Wenn du was sehen willst, das kostet Geld. Und dann hast du aber auch wieder Etappen in der Reise, wo du halt einfach nur für dich im Zelt lebst und halt für 5 Euro am Tag einkaufen kannst. Das gleicht sich dann immer so ein bisschen natürlich dann aus.
Wie werdet ihr eigentlich, wenn mir das gerade so in den Kopf kommt, werdet ihr auch ab und zu eingeladen? Begegnet euch das oft oder ist euch das oft begegnet, so in Mittel- und Südamerika, dass Leute gesagt haben, Mensch, kommt doch hier, ihr könnt hier pennen, ihr könnt hier essen. Oder ist man, wenn man zu zweit unterwegs ist, dann auch schon eher wieder so eine Einheit für sich, wo das nicht so ganz passiert, oft passiert?
Ja, doch, also wir wurden schon ein paar Mal eingeladen. In Costa Rica zweimal, in Mexiko auch. Und es kommt wahrscheinlich nicht so oft vor, wie, ich sag mal, wenn man jetzt in den Nahen Osten fährt. Also das sieht man ja bei anderen Reisenden, dass sie oft von einem zum nächsten Nachbarn, sag ich mal, eingeladen werden, sag ich mal, oder die sagen, ah komm, geh zu meinem Freund und, weiß ich nicht, 30 Kilometer weiter, bei dem kannst du schlafen und so. So ist es nicht, also es ist schon deutlich weniger, aber wir wurden auch ein paar Mal eingeladen, also zum Essen. Geschlafen haben wir tatsächlich noch nicht bei jemandem, aber zum Essen wurde man eingeladen oder dass man eher etwas geschenkt bekommt auf der Straße, also Wasser oder irgendwas, weiß ich nicht, Gebäck oder sowas, das schon eher doch. Aber nicht so viel, würde ich sagen, wie im Nahen Osten.
Wie ist das jetzt eigentlich, wenn ihr das so rekapituliert, all die Zeit so zusammen unterwegs mit all den Herausforderungen? Ist ja, glaube ich, wie in jeder Beziehung auf und ab. Gab es da irgendwie so, also was ist eure Erfahrung jetzt, wenn man so zusammenreist? Muss man, also gibt es vielleicht einen Tipp, worauf man da so achten sollte, wenn man das mit seinem Partner oder seiner Partnerin plant? Zeit dem anderen lassen, wie ist das? Weiß ich, Sebastian fährt 3 Kilometer vor oder keine Ahnung. Also gibt es da irgendwelche Tipps, Tricks, Erfahrungswerte?
Also ich würde sagen auf jeden Fall, dass man gut miteinander klarkommt. Also wenn man, ich sag mal, in der Beziehung vorher, vor der Reise schon merkt, nee, man gerät öfters aneinander, dann würde ich es definitiv nicht empfehlen. Wenn man aber gut miteinander klarkommt und ist ungefähr, wie soll ich sagen, vom Typ her gleich, hat dieselben Interessen und so, dann ist es auf jeden Fall gar kein Problem. Bei uns ist es halt, wir sind vor der Reise ja schon ziemlich lange zusammen gewesen und haben auch halt so Urlaube gemacht, die halt in diese Richtung ging, zwar nicht mit dem Fahrrad, aber zu Fuß. Und ja, da weiß man natürlich, da, ne? Genau, bei minus 36 Grad Schneeschuhtour in Norwegen und so. Also da weiß man auf jeden Fall, dass man sich auf den anderen verlassen kann. Und auch, wenn etwas schief läuft, dass man nicht anfängt, dem anderen Vorwürfe zu machen, weil beide halt in der Situation stecken, dass man dann einen klaren Kopf behält und überlegt, was macht man jetzt als nächstes. Bei uns zum Beispiel, wir streiten eigentlich nie. Also wenn, dann gibt es kleine Diskussionen, ganz kleine, aber so richtig streiten tun wir gar nicht, obwohl wir seit fast 4 Jahren aufeinander hocken, sage ich mal, 24 Stunden. Und auch, schwierige Situationen manchmal meistern muss, was jetzt nur, ich sag mal, das Körperliche angeht, dass man irgendwann fertig ist vom Fahrradfahren und dann trotzdem sich nicht in die Gurgel geht abends. Also bei uns klappt es auf jeden Fall ganz gut.
Ja, gut zu hören. Also ich würde mich da auch, mit Sebastian würde ich mich auch nicht streiten, ja. Also allein beruflicher Hintergrund würde ich sagen, ja, hast gewonnen. Das ist eine ganz kurze Diskussion in dem Fall. Lass uns mal drüber reden, jetzt Skandinavien. Also, was habt ihr vor? Wo soll es hingehen? Wie lange seid ihr unterwegs? Ich finde das ganz charmant, dass ihr immer wieder sagt, ja, wir docken immer mal kurz in der Heimat an, aktualisieren uns sozusagen und dann weiter geht's. Wie sind da jetzt eure Pläne?
Ja, also wir haben für uns jetzt nach Südamerika gesagt, wir wollen das ein bisschen flexibler gestalten, unsere weitere Reise, dass man halt flexibel halt unterwegs, wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte jetzt ich bin jetzt die ganze Zeit durch Wüste gefahren, ich hätte jetzt mal wieder Lust auf was anderes, dass man das so ein bisschen anpassen kann, dass man die Ausrüstung anpassen kann, weil das hatten wir halt auch unterwegs, dass man halt dann ganze Zeit durch die Tropen gefahren ist und durch den Amazonas-Regenwald, aber Winterkleidung dabei hatte. Das hat man halt ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr halt umsonst eigentlich mitgeschleppt. Und deswegen haben wir gesagt, ist das ganz, ganz schön eigentlich, wenn man ab und zu wieder in der Heimat kurz ist, also für kurze Besuche immer nur, dass man halt die Ausrüstung immer optimieren kann, anpassen kann und natürlich auch die Familie zwischendurch zu sehen, das ist ganz schön. Und unsere Weiterreise sieht jetzt so aus, wir fahren jetzt die nächsten Tage jetzt dann los, es geht dann Richtung Norden nach Dänemark und von Dänemark aus dann nach Norwegen bis hoch zum Nordkap, den Klassiker und dann über Finnland und Schweden wieder zurück und dann werden wir von Schweden aus, von Stockholm dann nach Island fliegen. Es war eigentlich geplant, anfangs von Dänemark aus die Fähre zu nehmen nach Island. Das ist die einzige Fährverbindung, die es gibt. Aber als wir den Preis dann gesehen haben, haben wir gesagt, okay, das ist dann ein bisschen heftig. Weil die
Fähre kostet, was löhnt man?
3.500 Euro.
Boah!
Für die Fähre. Und dann haben wir geguckt, okay, das sprengt halt so ein bisschen sehr den Rahmen. Deswegen hat man halt geguckt, also in dem Zeitraum, wenn du natürlich außerhalb der Saison gehst, dann wird es halt günstiger, aber das würde bei uns jetzt nicht passen. Dann haben wir halt nur geguckt, was denn ein Flug kosten würde als Vergleich. Ja, ein Flug kostet mit Fahrrad dann 95 Euro.
Ja, das ist Wahnsinn,
halt,
ne?
Das ist halt schade, dass es halt so ist, weil wir hätten uns auch eher auf die Fähre gefreut.
3.500 Euro, ist aber die spinnen wohl.
Das ist halt sehr enormer Preis und na gut.
Wie plant ihr das zeitlich? Also Island sollte man ja auch nicht zu spät reinkommen. Wie habt ihr das jetzt so gedacht?
Also Ende August, am 20. geht es dann von Stockholm aus mit dem Flieger halt nach Island. Mhm. Und dann sind wir 2 Monate in Island unterwegs bis zum 31. Oktober. Dann geht es wieder zurück nach Deutschland. Mhm. Und dann geht's 10 Tage später für mich nochmal los alleine nach Südamerika. Da darf ich dann eine Solotour machen für 2 Monate. Dann bleibt Jasmin in Deutschland. Mhm. Ich fliege nach Chile und fahre nochmal eine ganz besondere Route da zwischen Chile und Argentinien und komme dann pünktlich zu Weihnachten am 23. dann wieder zurück nach Deutschland. Dann tun wir dann das nach 5 Jahren das erste Mal mit der Familie wieder Weihnachten feiern.
Ja, ist auch und schön,
dann geht's dann weiter nach Alaska und Kanada und USA. Dann Anfang nächsten Jahres.
Ja, genau, den Streifen da oben noch machen bis Mexiko sozusagen.
Genau, weil wir den ja vorher nicht durften. Nicht durften. Ja.
Welche Ecke möchtest du da fahren von Argentinien in Chile?
Also ich starte in San Pedro de Atacama und fahre dann direkt drüber nach auf die argentinische Seite und da will ich die Route Seis Mills fahren, falls sie dir was sagt. Das ist
vom Namen her, aber ich kann es nicht. fassen.
Okay. Das ist die Route der 6000er, die verläuft von Norden Argentinien bis nach Mendoza. Das ist auf der Höhe von Santiago de Chile auf argentinischer Seite, direkt an der Grenze entlang, oben durch die Andenberge.
Oha.
Die gilt als eine der anspruchsvollsten Strecken, die man, wenn man so recherchiert. Und auch zum Beispiel bei bikepacking.com ist die als die anspruchsvollste auf ihrer Seite angegeben, weil man teilweise 1800 Kilometer hat, wo man komplett auf sich alleine gestellt ist. Also komplett auch ohne Versorgung, keine Dörfer. Und das Projekt möchte ich gerne angehen.
Ja, das klingt toll. Musst du dir ein Lama schießen zwischendurch, ne?
Ich würde das Lama eher füttern. Da ich Vegetarier bin, würde ich abends eher mit dem Lama kuscheln.
Das schießt dich, das Lama, wenn du da an sein
Das schießt Lama mich, ja.
Okay. Mit der Versorgung, also weil du das gerade angesprochen hattest, vegetarisch oder nicht vegetarisch, wie klappt das dann auf dieser, also wie planst du das dann da auf dieser Strecke?
Man muss halt, man muss genau recherchieren, wo man Einkaufsmöglichen hat. Das ist halt ein Prozess von ein paar Tagen, bis man sich da zurechtgefunden hat. Man setzt sich halt Markierungen. Aber in der Regel sind das halt, dass man schon für 18 bis 19 Tage Verpflegung dabei haben muss. Wasser kann man unterwegs teilweise finden in den Flüssen. Aber man sollte auch Notliter, sage ich mal jetzt in Anführungszeichen, dabei haben, dass man schon komplett autark für mindestens 4 Tage sein kann mit dem Wasser. Das braucht halt ein bisschen mehr Planungssicherheit dann auch. Also man muss viel mehr in die Vorbereitung stecken, weil es sonst halt schnell auch gefährlich werden kann dann in so einer Ecke.
Das ist ein cooler Tipp. Ja. Und Jasmin, warum fährst du nicht mit?
Also wir wollten die Route tatsächlich fahren, als wir jetzt in Chile und Argentinien waren. Aber aufgrund des Winters war die Grenze geschlossen und wir kamen nicht rüber. Und dann haben wir gesagt, okay, irgendwie ist es schade, wenn man die Route auslässt. Und ja, Basti wollte die halt sehr, sehr, sehr gerne fahren. Und da habe ich halt gesagt, gut, wenn wir jetzt hierher kommen und er würde nochmal zurückfliegen, dann soll er es ohne mich machen. Weil wenn ich höre, dass ich da für 18, 19 Tage Essen und Wasser mitnehme und die Ruta Colorada war schon hart und die ging eine Woche, sage ich mal. Und da jetzt 2 Monate so eine Strecke zu fahren, unter solchen Voraussetzungen, traue ich mir ehrlich gesagt nicht so zu. Ich glaube zwar, dass ich das schaffen könnte, aber wir würden deutlich, deutlich länger brauchen. So, weil ich halt einfach, ich bin halt einfach nicht so fit wie Basti. Und wenn ich dann sehe, dass wir, sage ich mal, doppelt so lange brauchen würden, aber man darauf angewiesen ist, schnell voranzukommen, weil man sonst verhungert, ist es mir halt lieber, dass er ohne mich fährt. Er muss auf jeden Fall wie heißt es, so ein Walkie-Talkie-Dingsbums von Garmin, ich weiß gerade nicht, wie das heißt.
InReach.
Das muss er mitnehmen, das ist eine Voraussetzung, sonst würde ich ihn nicht dahin lassen. Aber genau, das ist der Grund, warum ich nicht mitgehe, weil das, glaube ich, einfach für mich doch ein bisschen zu hart ist.
Ja, Sebastian, das InReach ist ja super, ne, weil du weißt ja auch, selbst wenn du SOS absetzt, das dauert, bis da überhaupt mal jemand kommt. Ne? Aber ja, Jasmin, wird alles gut.
In der Ecke dauert das natürlich. Man sollte nicht zu lange zögern, den Knopf zu drücken dann in einer Situation.
Oh Gott, ach, das ist ja toll. Also das, ihr hört mich sehr fasziniert. Das finde ich klasse. Und wie ist das jetzt so insgesamt? Weil ihr plant ja jetzt schon so wieder ein paar Jährchen, Monate im Voraus. Kriegt ihr wahrscheinlich auch oft die Frage dann vermutlich, wenn man immer zu Hause ist, wann hört das denn mal auf, Kinder? Ja, wann geht's denn normal weiter? Gibt's da bei euch so einen Punkt oder habt ihr euch gesagt, was wir machen, das ist erstmal, irgendwann kommt der Punkt, da entscheiden wir uns wieder für was ganz anderes und so, aber bis dahin fahren wir erstmal?
Ja, also ich würde sagen, oder Basti sieht es genauso, natürlich bis das Geld alle geht, weil das wird wahrscheinlich eher passieren, als dass unsere Motivation uns verlässt. Also wenn man jetzt hier so sitzt, man will unbedingt wieder weiter und ich kann mir jetzt erstmal noch vorstellen, ein paar Jährchen zu reisen mit dem Fahrrad, also so 2-3 Jahre vielleicht. Und wie gesagt, wenn das Geld vorher ausgeht, klar, hört man auf und ansonsten schaut man einfach so lange, wie man Lust hat. Und im Notfall, falls man wieder ein normales Leben führt, schließt es das ja nicht aus, dass man auch weiter solche Radreisen macht. Nur dann halt nicht so lange.
Ja, aber gut, mit 26 Euro um die Welt, das muss man auch erstmal machen, ne?
Das stimmt.
Eine mega gute Quote, also von daher. Ich habe zwei Fragen zum Abschluss, die sich zum Teil ja auch beantwortet haben, so wo ihr unbedingt noch hin müsst, was ihr unbedingt noch sehen wollt. Und ich meine mich zu erinnern, dass ihr am Anfang gesagt habt, naja, unsere ursprüngliche Route sah auch Afrika vor. Steht das nach wie vor auf dem Plan?
Also auf dem Plan steht eigentlich, mein größter Traum wäre, jedes Land einmal mit dem Fahrrad bereist zu haben. Das ist natürlich ein sehr, sehr großes Projekt. Aber wir versuchen halt wirklich noch alles abzudecken. Also die eigentliche Route, dass wir auch noch Australien, also Ozeanien und Asien und Afrika wollen wir auch unbedingt noch bereisen. Also es ist alles noch in der Planung mit drin.
Ja, fantastisch. Und dann jetzt eher ins Philosophische, weil ihr das ja jetzt auch oft macht. Was ist für euch schwerer, das Losfahren oder das Wiederkommen?
Gar nichts von beiden. Es ist beides nicht schwer. Also ich komme ohne Probleme von zu Hause weg und fahre gerne los. Aber auch hierher zu kommen, fällt mir auch nicht schwer. Also ich kann mich immer gut an alles anpassen und freue mich über das, was ich gerade habe. Deswegen, ja, eher wenn ich jetzt hier bin, denke ich so, oh, ich könnte mal wieder weiter. Und wenn ich unterwegs bin und man weiß, okay, man kommt bald nach Hause, freue ich mich halt genauso sehr. Und auch für später, wenn die Reise vorbei sein sollte und man sagt, okay, man sucht sich wieder einen normalen Job und kriegt wieder einen normalen Alltag und holt sich vielleicht eine Wohnung, dann glaube ich, ist es auch nicht schwer, weil man sich, glaube ich, gut wieder anpassen kann. Und ja, wie gesagt, das heißt ja nicht, dass man danach nicht noch weiter reisen kann, nur halt vielleicht ein bisschen anders.
Ja, das stimmt. Gut, du, dann haben wir eigentlich alles besprochen. Ich hatte jetzt hier noch die Frage, die ich gerne mal ganz am Ende stelle, euer ultimativer Tipp für das Reisen mit dem Fahrrad. Aber so ein bisschen ist es ja auch immer schon angeklungen. Habt ihr da, also wenn ihr jetzt noch da eine zentrale Aussage habt, dann gerne her damit. Ansonsten verabschiede ich mich.
Der ultimative Tipp. Einfach losfahren, gar nicht zu viel nachdenken, wirklich einfach sagen, ich fahre jetzt einfach los, weil das meiste lernt man erst unterwegs. Und deswegen darf man sich gar nicht so große Gedanken machen, was könnte sein, sondern sagen, hey, ich lasse einfach auf mich zukommen.
Ja, das, ich glaube, das ist auch die einzige Chance, die du dann da haben wirst in den Anden, ne? Ich denke die ganze Zeit drüber nach, so, ah, okay, super. Da kann ich verhungern. Okay.
Da sollte er vorher recherchieren am besten.
Ja, das ist großartig. Also, ich gucke nämlich gleich mal, was das für eine Strecke ist bei bikepacking.com. Jetzt hast du mich inspiriert. Aber vorher sage ich.
Ich habe dir aber ein bisschen abgewandelt.
Ja. Ja, genau. Aber das ist der Kern der Idee ist ja da. Ne? So, also ich bin ja da schon hellhörig geworden, als du, Jasmin, erzähltest, ja, und dann sind wir so ein bisschen dieser Vulkankette da Ecuador gefolgt. Ne? Das muss ja auch fantastisch sein. Seid ihr da am Cotopaxi auch vorbeigefahren?
Ja. Also wir sind durch den Cotopaxi-Nationalpark gefahren und man ist halt wirklich direkt am Fuße von dem Vulkan. Leider hatten wir aber da echt schlechtes Wetter. Es war sehr, sehr bewölkt und abends beim Zelten sind nur einmal kurz die Wolken verschwunden, dass wir ihn sehen konnten. Aber es war
Ja.
super schön. Und der Chimborazo-Vulkan, den haben wir
Ah,
dann
ja.
wirklich in seiner vollen Pracht gesehen. Ja,
Ja.
Vulkane sind einfach unglaublich.
Ja, ist fantastisch. Also, vielen Dank euch beiden, dass ihr das hier geteilt habt. Finde ich nach wie vor klasse. Ich finde auch toll, wie ihr da so rangeht und mit welcher Gelassenheit und Freude ihr jeden Abschnitt eurer Reise quasi macht. Wenn es Fragen gibt, schicke ich alle Leute zu euch. Ihr seid ja hier reichlich vertreten, was das Internet angeht. Das werde ich auch entsprechend vertaggen und verlinken, sodass das einfach zu finden ist. Und dann sage ich mal viel Spaß in Skandinavien und
Vielen
dass
Dank.
ihr im Ende des Jahres nicht auf Island festfriert oder ja, und dann auch quasi noch heile zu Weihnachten dann wieder hier seid in Deutschland. Und dann würde es mich auch freuen, Sebastian, wenn du dich da auch noch mal meldest bei mir, wenn du da deine Hungertour durch hast, weil das würde ich sehr gerne mit dir dann noch mal besprechen in allen Details.
Ja, ich würde mich auf jeden Fall melden.
Wunderbar, vielen Dank. Dann sage ich hier auf Wiedersehen und schön, dass ihr da wart.
Ja,
Vielen
vielen
Dank,
Dank, dass
auf
wir dabei sein
Wiedersehen.
durften.
Danke.
Tschüss.
Ciao.